Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Sonntagsausgabe, zu einem neuen Roundup hier bei nerdpodcast.de. Ist schon ein bisschen her, das letzte Roundup. Es war dramatisch, es sind Kommentare dazu reingekommen, ob das NES jetzt nur eine technische Erweiterung des NES war. Nee, das SNES. Cool, super Intro. Oder ob das wirklich die Revolution war. Ja, also da werden wir auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Aber heute sollen wir oder wollen wir natürlich wieder aktuelle News-Themen bequatschen. Und dafür habe ich mal wieder Tim am Start. Hallo.
Wollen wir da heute echt noch mal drauf eingehen?
Ja, natürlich, wenn wir schon so viele Kommentare kriegen.
Okay, dann go. Dann gibt es halt also, wieder Krieg. Das wird schlimm.
Ja. Das machen wir am Ende der Folge. Erstmal werden wir natürlich heute über aktuelle News-Themen besprechen. Und Tim,
ja.
Wenn ich dich jetzt frage, was hast du gespielt? Halt dich bitte kurz. Ich weiß, du bist im Sabaton, also da wird wahrscheinlich eine ganze Menge zusammenkommen. Also erzähl mir vielleicht ein Highlight oder so.
Ich habe mit World of Goo 2 weitergespielt und das macht tatsächlich sehr viel Spaß. Ich hatte ja nur das Problem, dass die Joy-Con mal die Verbindung verloren haben. Ich würde sagen, ich mache zwei Dinge. Ich habe sehr viel natürlich mal wieder gespielt. Und ich würde, zwei Dinge sind relevant. Cat Quest 3 habe ich beendet und bin da tatsächlich sehr enttäuscht, weil das Spiel irgendwie kürzer ist als die Vorgänger, weniger Inhalt hat, beziehungsweise genau dasselbe ist und irgendwie nur eine Map. Bei Cat Quest 3 war ich tatsächlich sehr enttäuscht. Das Geld könnt ihr euch sparen. Wenn ihr Cat Quest 1 und 2 gespielt habt, habt ihr alles gesehen. Teil 3 ist, was das angeht, leider tatsächlich sehr belanglos.
Okay, aber ist es mehr von dem, was die Leute mögen?
Ja, aber es ist halt wirklich genau dasselbe. Und die Story ist fast auch genau dieselbe. Das ist so, es ist zu wenig wirklich neu, um zu sagen, es ist mehr von dem, was man irgendwie mag. Weil Cat Quest 3 überzeugt ja auch nicht durch eine krasse Story, aber die wirklich interessante, süße Story ist in 1 erzählt. Und in 2 war es schon ein bisschen weniger. Und in 3 ist echt so genau dasselbe. Und die Map sieht genau gleich aus. Aber kleiner, weniger Höhlen, weniger Herausforderungen, weniger Items und Waffen. Also sehr ideenlose Fortsetzung, leider.
Oha, das klingt aber jetzt nicht so prickelnd.
Also, nee, da war ich tatsächlich sehr enttäuscht von, ja. Das hat sich einfach so dahin gedümpelt. Aber ich kann was sehr Cooles am Ende noch mit aufbringen.
Okay.
Ich weiß gar nicht, ob ich beim letzten Mal von Deponia 2 erzählt hatte. Möchte ich kurz machen. Scheiße lustig, mega geil, eine der besten Fortsetzungen ever. Aber was ich tatsächlich gerade richtig erlebe, ist Ocarina of Time 3D in der Master Quest. Jetzt pass auf, halte ich fest. Ich wusste tatsächlich nicht, dass Master Quest so sehr anders ist im Vergleich zum Grundgame. Ich dachte immer, Master Quest ist so wie bei Breath of the Wild. Einfach nur, man bekommt mehr Schaden, die Gegner halten mehr aus. Weil ich fand ja Master Quest, Breath of the Wild, fand ich tatsächlich super schlecht umgesetzt und gibt dem Spiel nicht wirklich was. Aber Ocarina of Time ist voll interessant und das wusste ich bis vor kurzem gar nicht. Die Dungeons sind ja komplett abgeändert. Also nicht komplett, genau. Es sind immer noch im Kern dieselben Dungeons, aber viele neue Rätsel, viele andere Wegfindungen. Man bekommt viel mehr Schaden, ja, aber der Spaß entsteht halt vor allem daraus, dass man erstmal die komplette Welt ist gespiegelt und in den Dungeons hast du halt eine komplett andere Struktur teilweise, was die Dungeons sehr interessant macht. Also es ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung, als jemand, der Ocarina of Time mehrfach gespielt hat, das Ding jetzt auch mal durchzuspielen. Und die 3DS-Fassung ist irgendwie hübscher, als ich sie in Erinnerung habe. Na gut, ich emuliere auch, ne?
Ja, also da muss ich aber auch dazu sagen, ich bin enttäuscht von dir, Tim.
Warum?
Warum wusstest du das nicht?
Ja, das weiß ich nicht, weil man so immer, pass auf, ich wusste halt ganz lange auch nicht, dass Mario 64 DS anders ist. Ich dachte, das ist einfach nur ein Port. Pass mal auf, ich habe noch einen drauf. Ich wusste ganz viele Jahre nicht, dass New Super Mario Bros. DS ein anderes Spiel ist als der Wii-Teil. Einfach so, weil ich irgendwie gedacht habe, das ist jetzt halt der Port davon. Ich bin halt von den anderen Master Quests ausgegangen und von anderen Master Quest-Modi. Und Breath of the Wild habe ich davor gespielt und irgendwie hatte ich mir nie gereizt, Master Quest Ocarina of Time zu spielen. Irgendwie kam das Thema anscheinend nie auf und deshalb dachte ich halt immer einfach nur, das ist halt ja, einfach nur ein bisschen schwerer.
Okay. Nee, das habe ich tatsächlich schon relativ früh gewusst. Es gab ja damals diese Wind Waker Edition mit der Bonus-Disc.
Ja.
Und da war das ja drauf. Und da habe ich das damals auf dem GameCube auch durchgespielt.
Ach so, nee, ich da bin ich tatsächlich nicht. Ich habe die ja da. Und ich habe halt nie so einen Grund gesehen, Master Quest. Ich so, ach nö, ich muss das nicht nochmal in Schwer spielen jetzt. Ja, und deshalb kam das irgendwie nie bei mir an. Das ist irgendwie voll interessant, wie einem das vor allem. Seit 14 Jahren mache ich Videos zum Thema Zelda. habe immer mal recherchiert, mir irgendwas reingezogen, aber irgendwie ist es mir, ist es nie an mich rangekommen, die Info irgendwie. Ich habe sogar mal Material aus MasterQuest gezeigt und dafür dann eben Material aufgenommen und mir ist nie aufgefallen, dass es anders ist.
Doch, also es ist wirklich, doch, da hat man sich richtig viel Mühe gegeben. Mhm. Und das Ding ist, ich verrate ein Geheimnis, ich habe Wind Waker damals nur wegen der Disc gekauft. Wind Waker habe ich tatsächlich erst viel später angefasst und auch komplett durchgespielt. Ich habe das Spiel damals gekauft, habe Zelda Ocarina of Time Master Quest gespielt und meine damalige Freundin hat tatsächlich Wind Waker gezockt. Aber ich habe auch nie zugeguckt oder sonst was. Ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung, hat mich irgendwie nicht abgeholt. Da war ich wahrscheinlich so auf dieser Hater-Seite, ja, Cell-Shading-Stil, bla bla. Das habe ich erst später zu schätzen gewusst. Aber tatsächlich habe ich wirklich die Master Quest dann auf dem GameCube gespielt, ja. Und dann natürlich mit der höheren Auflösung auf Nintendo 64 und mit einer stabileren Framerate und so weiter und so fort. Und das fand ich natürlich toll.
Ja.
Aber ja, ist halt so manchmal. Ich habe tatsächlich Wind Waker erst richtig aktiv wahrgenommen, von vorne bis hinten, wo ich die Wii U-Version gespielt habe.
Ja.
Und da habe ich auch gedacht, die GameCube-Version ruckelt so, wenn man da mit der Kanone schießt und die Explosion kommt, tatsächlich nicht. Also da haben sie irgendwas verkackt bei der Wii U-Version, aber ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ja. Ja. Aber naja, späte Liebe ist auch okay.
Ne? Ja.
Mal sagen. Ja. Und ja, hast du noch was?
Nö, ja, ach, ich könnte jetzt wieder bei vielen Spielen ins Detail gehen, aber lassen wir es gut sein. Ich spiele dafür einfach immer zu viel bis zum nächsten, um da jetzt immer so reinzugehen. Ich denke mal, das war schon ein kleiner. Ich überlege, gab es irgendwas super Modernes? Ich habe Wukong abgebrochen, hatte ich schon erzählt. Mhm. Irgendwas ganz Aktuelles habe ich jetzt auch nicht gespielt. Irgendwie, ich glaube, das soll reichen.
Und also, du? Ja, also bei mir wird's dünne, sag ich mal so. Also Among Us, ne, haben wir ja zusammengespielt und dann hört es auch schon fast auf. Gesundheitlicher Natur, aber auch einfach, weil ich so den Arsch voll Arbeit gerade habe. Aber eine kleine Ausnahme gibt es. Und zwar habe ich jetzt seit dem Test der RTX 5090 habe ich mit Cyberpunk 2077 angefangen.
Ah.
Noch nicht weit. Erste Stunde oder so. Aber holy ist dieses Spiel gut. Und damals, wo es rauskam, naja, gut, über den Release brauchen wir nicht reden. Da haben die ja erstmal eine ganze Weile gebraucht, das zu fixen. Aber mittlerweile ist das so ein ausgereiftes und gutes Spiel. Und es macht richtig Spaß, das jetzt auch mit moderner Hardware zu zocken und die ganzen Regler einfach aufs Maximum zu schieben. Und da geht der Raytracing-Fanboy natürlich in mir voll durch, ne? Weil in so einer Cyberpunk-Welt, da spiegelt sich ja der Boden in der Decke und auch nochmal an der Wand. Und das macht halt wirklich schon einen richtig guten Eindruck. Und ja, aber da bin ich halt nur durch Zufall raufgekommen, weil ich halt diese Grafikkarte von Nvidia getestet habe. Und normalerweise ich habe wirklich 3 Tage hier gesessen und nur diese Grafikkarte getestet, weil die so viele neue Software-Features hat, dass ich überhaupt nicht hinterhergekommen bin. Dann lief die Hälfte der Software nicht, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, weil die einfach noch nicht fertig war oder nicht funktioniert hat und so. Und es war ein totales Desaster. Aber dadurch habe ich ein bisschen Cyberpunk gespielt und das ist richtig geil. Also da werde ich auch in Zukunft mal weiter gucken, dass ich da auch dranbleibe. Und ja, ansonsten plane ich noch Alan Wake 2 nachzuholen. Das sind gerade die beiden Projekte, die ich jetzt vorhabe. Und ja, dann warten wir natürlich alle sehnsüchtig auf die Nintendo Switch 2 jetzt demnächst. Und da bin ich ja auch schon gespannt, was da rauskommen wird. Und ja, schauen wir einfach mal, was sich da ergeben wird. Aber ja, ich denke mal, dann haben wir die Spiele auch durch, oder?
Ja, haben wir. Aber es ist interessant, sie scheinen ja wirklich aus Cyberpunk einiges rausgeholt zu haben. Das Spiel hatte ja damals, es war eine Frechheit, wie sie Cyberpunk released haben. So einfach in der Hoffnung, ach komm, diese verbuggte Grütze rausballern. Das war frech, aber man muss dann halt doch sagen, dass sie wohl sehr viel Zeit und Mühe darin versetzt haben. Und ich höre seit dem großen Update eigentlich Boah, sehr, sehr viel Gutes von
davon. Ja, die kompletten Bewertungen haben sich auch geändert für das Spiel. Das war ja von sehr negativ auf sehr positiv jetzt gesprungen im Laufe der Jahre. Und das Ding ist, bei Cyberpunk beim Release, das war ja so inkonsistent. Weil sie wollten es ja unbedingt noch für die PlayStation 4 und Xbox One rausbringen. Und dann gab es ja richtig Probleme mit der Leistung der Konsolen. Und umso leistungsärmer eine Konsole wurde, umso mehr Bugs hatte dieses Spiel. Und das haben die natürlich bei CD Projekt Red damals überhaupt nicht gesehen, weil die haben das natürlich nur auf High-End-Rechnern getestet. Die eigentliche Schweinerei dahinter waren wirklich die Ports für die Last-Gen-Konsolen.
Ja.
Und die waren dann natürlich eine Katastrophe. Also da hast du ja teilweise komplette Aussetzer von der Physik gehabt oder die NPCs haben nicht mehr reagiert, weil die Rechenleistung nicht mehr gereicht hat und so weiter und so fort. Naja, ja. Aber gut, jetzt mittlerweile ist es wirklich ein gutes Spiel. Gut. Kommen wir mal zu aktuelleren Themen, oder? Würde ich sagen.
Haben wir da denn was? Ist irgendwas passiert?
Ja.
Kleinkram, eigentlich unbedeutend. Aber komm, lass wie immer das Beste draus machen. Müssen wir mal schauen, ob es überhaupt irgendwie wert ist, drüber zu sprechen. Was ist denn so passiert?
Ja, also wir sind ja jetzt ein Tag, also für alle Leute, die es im Premium-Feed hören übrigens, die bekommen ja den Roundup direkt am Tag der Aufnahme. Und hier sind wir einen Tag nach der State of Play. Und also die war ordentlich, würde ich sagen. Also ich habe die sehr genossen gestern. Es war objektiv gesehen ein schönes Pacing, bis auf ein Spiel. Das hatte auch noch so einen generischen Namen, Metal Eden. Da musste ich ein bisschen lachen, weil es war der x-te Shooter irgendwas, wo ich dachte, okay, das ist so der Low Point. Aber der Rest von der State of Play war, fand ich richtig ordentlich, muss ich mal sagen. Also ich habe die sehr genossen, es waren knapp 46 Minuten und das war schon eine schöne Sache, finde ich. Was sagst du zu der State of Play?
Ja, war okay. Also so, ja, ich habe mich so bei 6,5 von 10 so eingependelt im Endeffekt.
Okay, also ich bin bei einer 8.
Mit dem Pacing. Also Pacing war gut, weil ging einfach ratzfatz durch. Aber ich fand selbst das eine Spiel, das haben sie im Endeffekt ja dann, ich habe jetzt schon Sorgen. Sie meinten ja irgendwie, ja, jetzt zeigen wir noch krasses Gameplay. Und ich so, oh no. Und dann war es gar nicht so lang. Also selbst das hat mich nicht wirklich gestört. Nö, waren interessante Spiele dabei. Das Pacing war super, war angenehm zu sehen. Nur war im Endeffekt einfach recht wenig dabei, was mich jetzt großartig tangiert, spielerisch.
Mhm. Ja, also natürlich ist objektiv und subjektiv, das sagen wir ja in jedem Roundup immer wieder ein großer Unterschied. Aber für mich waren halt schon ein paar Highlights dabei. Also die erste Überraschung war für mich hier diese Digimon-Ankündigung. Sieht besser aus als jedes Pokémon-Spiel. Kurz mal eingehakt. Aber ich fand das schon richtig, richtig gut. Hatte so einen richtig düsteren Touch. Aber wenn ich jetzt mir zum Beispiel Lost Soul Aside angucke, da ging es dann langsam los mit den Games, wo du siehst, okay, es ist eine andere Hardware-Generation. Jetzt kommt wieder der Technik-Patrick hier um die Ecke. Aber du merkst schon, okay, sie setzen auf mehr Partikeleffekte, auf mehr Details bei den Charakteren und so weiter und so fort. Gut, wir sind jetzt so 4,5 Jahre in der aktuellen Generation, PlayStation 5, Xbox Series X. Und da erwartet man das dann langsam auch. Aber ich habe den Eindruck, die Leute gehen langsam besser mit der Hardware um und kriegen das auch besser geschissen.
Ja, also es war auch so mein Feeling. Beziehungsweise, ich finde mittlerweile, es gibt so eine ganz komische Diskrepanz. Ich fand, einige Spiele sahen echt aus wie PS4. So ich weiß halt immer nicht, ob das so ein Stream-Ding ist, so. Weil die Show wurde ja irgendwie aufgezeichnet. Welches Material geben sie da ab? Vielleicht halt für dieses Event. Aber einige Spiele sahen aus wie PlayStation 4 Niveau, wo ich mir so denke, und dann stand da sogar noch Captured auf PS5 Pro und ich denke mir, aha. Und andere Spiele herum sahen fantastisch aus. Was jetzt diesmal nicht dabei war, diese Wuchan oder The Order, also dieses The Order-Dings da. Aber auch jetzt, es gab da ja auch so einen coolen neuen Überraschungstitel, der mega cool aussah. Also ganz viele Spiele sehen bei den Gesichtern, bei der Grafik und bei der Framerate sehr, sehr smooth und sehr gut aus aktuell. Da haben wir so, finde ich, im Moment machen wir da einen schönen kleinen, nein, Sprung jetzt nicht, aber eine schöne kleine Entwicklung. Aber wiederum andere habe ich das Gefühl, die stecken echt noch vor PlayStation 5 Niveau. Und das fällt dann jetzt im Moment so auf, weil einige diesen Schritt vorangehen und einige, an sich stört es nicht, aber man sieht den Unterschied jetzt so doll. Weißt du, was ich meine?
Ja, man merkt halt langsam, dass die Generationen sich wirklich unterscheiden. Das Ding ist halt, wir haben halt das Riesenproblem, dass, ich sag mal, die Spiele immer teurer werden. Es ist so eine Sache, wir werden noch sehr viele Spiele auf PlayStation 4 Niveau sehen. Einfach, also nicht, dass diese Grafik auf einmal mega schlecht wäre oder
irgendwie. Nein.
Aber wir werden das immer häufiger sehen, weil vielen auch einfach das Budget ausgeht. Ich meine, ich will gar nicht wissen, was ein GTA 6 kostet. Ja. Also, wir haben damals schon, bei GTA 4 war das, glaube ich, haben die gesagt, irgendwas von 200 Millionen. Und das war schon der absolute Rekord. Ein Spider-Man hat 350 Millionen gekostet. 350 Millionen, ja, da sind auch Werbekosten und Lizenzkosten mit dabei. Aber das muss man sich mal geben, welche Werte wir da mittlerweile haben. Und was sie mittlerweile alles in Cyberpunk gesteckt haben, will ich gar nicht wissen. Was wir mittlerweile so noch nachgereicht bekommen haben.
Müssen sie halt mal gucken, wie lange das so, ob die Blase da nicht irgendwann platzt. Sie dürfen halt nicht einfach grenzenlos teurer werden, ne? Weil irgendwo, ja, wollen sie dann ja bestimmt das Geld wieder reinhaben. Müssen wir mal schauen, ob man dann vielleicht an anderen Punkten vielleicht mal besser, sinnvoller arbeitet, um nicht einfach Geld zu verpulvern oder zu verblasen. Also das ist nur die Frage, die ich mir stelle. Mit wie viel Geld wird da rumgeaßt, um einfach nur viel dabei rauszuholen. Aber nee, um das nochmal eben, also wenn ich sage, da sahen Spiele aus wie auf PlayStation 4 Niveau, wenn ich das Spiel im Endeffekt spiele und es ist ein cooler Artstyle, ist es auch egal. Nur in so einer Show fällt es halt auf. Das ist das, was ich meinte.
Ja, das stimmt. Vor allem, weil jetzt so wirklich die nächste Generation langsam immer näher rückt nach 4,5 Jahren. Aber du siehst halt wirklich, dass die Leute langsam mit der Hardware umzugehen wissen, wie sie da was rausholen können in Sachen Detailgetreue und Partikeleffekten. Wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel Sachen angucke wie Directive 8020, das neue Spiel von Supermassive Games, der Dark Pictures-Serie, die ich immer sehr gerne zu Halloween spiele und letztes Jahr gab es keins, aber dafür dieses Jahr wieder. Dann sage ich so, okay, hier hat man die Kombination gewagt aus den PS4-Titeln, kombiniert mit neuen Grafikeffekten der PlayStation 5, was ja auch schon ganz nice aussah. Also was wir immer noch nicht hinkriegen, sind die Gesichter. Irgendwie, weiß ich nicht, bei Supermassive Games ist Hopfen und Malz verloren bei der Engine. Aber dafür hast du besser berechnete Schatten, mehr Beleuchtung und so weiter und so fort. Und das Spiel sieht echt geil aus. Also ich habe da richtig Bock drauf.
Ja.
Dann gibt es aber natürlich auch so Sachen wie Unimusha, Captured on PC 2026, also der neue Teil. Und ich denke so, was haben sie denn da verpennt?
Das war weird, ja. Das war auch so ein Spiel, wo ich gedacht habe. Also deshalb, ich weiß halt immer nicht, wird es noch besser oder ist es jetzt einfach komisch übertragen? Aber da habe ich mir auch so gedacht, irgendwie ja, aber gut, wenn man dann ein Ushimusha spielt, dann wird es mich nicht stören. Hauptsache Arzt, der Gameplay passt und so. Nur in so einer Show, wo man halt einen Titel nach dem anderen sieht, fällt sowas dann halt enorm auf, ne?
Ja, das ist es halt, ne? Aber das Ding ist, das hat ja auch die Bitrate mal wieder ein bisschen verschleiert bei der State of Play. Und da denke ich mir immer so, ey, da Leute, ihr werbt mit einer PlayStation 5 Pro.
Ja.
Aber ihr kriegt es immer noch nicht geschissen, mal eine vernünftige Bitrate im OBS einzustellen. Oder ich verstehe den Hintergrund nicht. Ne? Vielleicht möchte man einfach vermeiden, dass viele Leute irgendwelche Streaming-Probleme bekommen oder sonst was. Aber dann sage ich mir, okay, wenn es da irgendwelche Probleme gibt bei einigen Leuten, dann sollen sie sich vielleicht danach noch mal angucken. Die Show wird ja aufgezeichnet. Was für mich natürlich ein kleines Highlight war, ist Days Gone Remaster.
Natürlich, ich habe an dich gedacht.
Ja, da habe ich ja fast den Tisch umgeschmissen. Das wurde ja nur ganz kurz angeteasert, leider. Aber es gibt einen Trailer davon, den haben sie noch mal außerhalb der Show gezeigt. Und da siehst du dann halt schon die Unterschiede besser in Sachen Auflösung, Texturen, Beleuchtung. Neue Modi gibt's ja auch. Du hast jetzt auch VRA-Unterstützung und so weiter und so fort. Und darauf freue ich mich natürlich richtig. Das Einzige, was mich nervt, ich finde, es kommt zu einem für Neukäufer für einen relativ fairen Preis für 49,99 €. Für bereits Käufer der PlayStation 4-Version, die bezahlen 10er, finde ich auch fair. Aber ich sag's mal so, es wird wieder keine physische Fassung geben davon. Ich weiß nicht, was Sony da mit den Band-Studios treibt die ganze Zeit und ob die jetzt so versuchen, damit rauszufinden, ob noch mehr Leute darauf einsteigen. Aber ich hätte natürlich schon gerne Disc-Version davon. Ne?
Ja, wir werden uns da nicht mehr ewig gegen wehren können. Es verdichtet sich immer mehr, ne?
Ja, das ist es halt gerade. Aber viele Leute gehen auch davon aus, dass die nächste Konsolengeneration trotzdem wieder mit Disc-Laufwerk kommt, weil viele Märkte einfach auch noch nicht so weit mit dem Internet sind. Ich meine, wir in Deutschland, wir sind hier ein Sonderfall. Mal haben wir gutes Internet, mal richtig gutes Internet mit Glasfaser und manche Leute sitzen auf dem Dorf noch mit 5 Mbit rum. Aber es ist halt wirklich so eine Sache, wo ich sage, es kann ja nicht sein. Ich hoffe einfach, dass sie noch mal eine Disc-Version da rausbringen. Ich würde es noch mal kaufen, ist mir scheißegal. Ich habe es mittlerweile dreimal durchgespielt. Einmal auf der PlayStation 4 Pro, dann auf der PS5 mit dem 60-FPS-Patch und auf dem PC. Und ich spiele es auch noch ein viertes Mal in der Remaster-Version durch.
Na.
Aber
also ein Spiel so oft durchspielen, ist das so, macht das Spaß?
Irgendwie bei dem Spiel schon, weil ich immer wieder neue Sachen entdecke.
War nicht ernst gemeint, ich meine, ich habe Elden Ring 1000 Mal durchgespielt und habe irgendwann selber nicht mehr verstanden, warum ich Spaß dabei habe. ja, mit dem physisch, mit dem digital. Ich meine, es ist halt auch krass, dass Nintendo jetzt ja offiziell rausgehauen hat, dass sie auf der nächsten Konsole gar keine Cartridges, sondern nur noch digital vertreiben wollen. Das hat das, da sieht man dann halt auch, dass sie ja beim. Ah nee, warte mal, Quatsch, das war gerade News aus 2030. Da habe ich kurz die falsche, das ist der Zukunft.
Switch also 4.
Bei der Switch 4, ja. Nee, 3, ja, bei der Switch 3 dann. Da wird es keine Module mehr geben. Naja, jetzt habt ihr es gehört, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Ja.
Ja, hast du schon verraten hier von deiner Nintendo-Quelle hier, Schweinerei.
Das ist aber auch manchmal verwirrend, welche Infos ich jetzt sagen darf und welche nicht.
Weißt du, ach, Mann. Nee, jedenfalls, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist Splitgates, das neue Hazelight-Spiel. 6. März kommt es raus und nach It Takes Two bin ich von dieser Firma absolut überzeugt und die werden wieder ein absolut fantastisches Projekt auf die Beine stellen. Für mich sind die das neue Rare, also auch so vom Artstil bei It Takes Two und sowas, alles vom Gegnerdesign und so. Nur dann, dass man es halt im Koop spielen muss, aber kann ich nur jedem empfehlen. Es war einfach fantastisch.
Aber Splitgate, war das nicht dieser Shooter? Du meinst Split Fiction?
Split Fiction, ja. Da bin ich jetzt kurz in der Zeile verrutscht. Aber das sind einfach so Spiele, die muss man gespielt haben. Ja. Und die sind halt absolut fantastisch. Dann haben wir noch Tides of Annihilation. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Ist nicht unbedingt ein deutscher guter Name, aber auch hier haben wir gesehen, Next-Gen wieder pur. Also hier haben wir gesehen, hier wird was aus der Konsole rausgeholt. Allerdings kommt dieses Spiel auch für die Xbox und den PC. Und dann gab es noch zwei Rausschmeißer, einmal Mind's Eye, auch hier absolut fantastischer Grafikstil. Und von Hausmark kommt auch noch ein neues Spiel, und zwar Saros, der indirekte Nachfolger Returnal, allerdings wohl leichter, wie man jetzt schon angekündigt hat, weil irgendwie nur 10% der Leute Returnal überhaupt durchgespielt haben.
Ja.
Und das wollen die natürlich vermeiden. Ist natürlich für die Hardcore-Leute, vielleicht wird es dann nochmal einen extra Schwierigkeitsgrad geben oder so. Aber es wird absolut fantastisch, denke ich mal, weil Hausmark hat einfach so eine eigene Marke gesetzt und die kommen halt auch mit diesen Spielen auch gut durch. Hattest du noch irgendein Highlight?
Also ich mache dann mal weiter und rede noch kurz über die wirklich relevanten Dinge dieser Show, die wirklich
gut. Ich bin mal gespannt.
Also am Anfang haben wir erstmal kurz gesehen, Monster in the Wild sah fantastisch aus, das Spiel war natürlich schon bekannt. Ganz, ganz toller Trailer, ich bin super gehypt auf das Ding. Dann das beste Spiel der Show, Shinobi, ganz, ganz geiler Stil. Ich habe erst gedacht, Ninja Gaiden, mega geiler Grafikstil, ein richtig schönes Sidescrolling. Könnte Metroidvania sein, glaube ich nicht. Einfach ein richtig schönes Action-Game, sah fantastisch aus. Neues Sega Racing könnte sehr, sehr interessant sein, gerade in einer Zeit, wo Mario Kart seit 10 Jahren sich nicht entwickelt. Könnte es halt tatsächlich vielleicht irgendwann mal eine Alternative schaffen, da aufzuzeigen,
wie ein Funracer
günstig gestaltet.
Sega Racing sah genauso aus wie Mario Kart.
Ja, also erstmal, aber es könnte ja sein, dass da noch irgendwelche Ideen drinstecken. Es reicht ja schon, wenn sie Achievements oder Erfolge oder sowas haben, weil Mario Kart hat ja gar nichts. Das heißt, alles, was andere Spiele haben, wäre ja schon mal ein Fortschritt. Dann mega geil auf jeden Fall, dass der Lies of P DLC wurde gezeigt. Und das Ouvertüre für 2025 sah mega geil aus. So coole Bosse. Das war natürlich ein schönes Highlight, das einmal gesehen zu haben. Und ja, ansonsten gab es viele Kleinigkeiten, die wahrscheinlich für jeden persönlich dann irgendwie ein großes Highlight ergeben haben. Borderlands hat ein Release-Datum. Wir haben ein paar DLCs gesehen zu Stellar Blade oder zu Dave the Diver. Und ich fand tatsächlich aber auch einzeln ziemlich interessant aussehende, coole Spiele. Das war so im Endeffekt mein Take zu der Show. Es war für mich kein Mega-Banger dabei. Also es gab kein Dark Souls Remake, es gab kein Bloodborne, es gab kein Hollow Knight, es gab viele andere IPs, die mich interessiert hätten, waren nicht da. Aber insgesamt hing ich in der Show und habe gedacht, boah, das sieht aber interessant aus, da warte ich mal ab. Das sieht aber cool aus, da warte ich mal ab. Und dann waren viele Spiele aus Genres dabei, die mich nicht interessieren, viele Shooter, ein bisschen Horror-Games, wo ich gesagt habe, das wird nicht mein Game sein, aber das sieht ziemlich cool aus. Und da waren einfach sehr viel cool aussehende, interessante Spiele dabei. Mich persönlich hat es jetzt kaum wirklich erwischt. Vor allem war das meiste, was mich interessiert hat, waren Dinge, von denen man schon wusste. Deshalb bin ich halt auch bei 6,5 am Ende gewesen. Aber es war eine schöne Show, die man gut gucken konnte.
Also, was ich noch sehr spannend fand, war Hell is Us. Da dachte ich erst so, ja, das nächste Call of Duty. Und dann hat es ja auf einmal mittendrin so einen Turn genommen, dass du in der Open World rumgefahren bist.
Ja. Der letzte Trailer, also der Trailer war ja sehr nichts sagen, aber der Trailer in der letzten Show von Hell is Us, das Spiel sah richtig interessant aus. Auf das Spiel habe ich richtig Bock. Das sieht tatsächlich aus wie ein Shooter Souls-like. Und ich werfe nicht so sehr mit dem Souls-like um mich, aber Hell is Us sah wirklich aus so. Das sah aus wie ein Shooter Souls-like und das war sehr, sehr interessant. Auf das Spiel habe ich Bock. Das sah geil, mega geil aus.
Ja, was ich auch super spannend fand, war noch Dreams of Another. Da haben die Leute erst gesagt, hey, ist das jetzt Dreams 2 oder so? Bevor der Name überhaupt gedroppt wurde. Das war sehr spannend. Aber das ist ein Spiel, sehr spannend, weil du hast halt so eine bunte Pixelwelt, die so ein bisschen aussieht, die ganze Zeit mit Voxeln und sowas alles. Alles ist zerstörbar, aber du baust halt mit deinen Waffen, die du hast, teilweise auch Welten wieder auf. Mhm. Der Künstler, der hat sich jetzt auch dazu geäußert und hat gesagt, ja, Zerstörung und Kreieren liegen so beieinander, da will er wohl da auch irgendwie so ein, das nochmal visualisieren sozusagen. Und das finde ich schon eine spannende Angelegenheit, weil das ist auch mal, wie ich finde, was ganz anderes in dem Fall. Ungewöhnliche Idee, sage ich mal. Wird auf jeden Fall spannend. Und ansonsten war es aber eigentlich eine schöne Show. Also es ist jetzt nicht so, ich hatte jetzt keine Längen drin, nichts, gar nichts. Und deswegen, also ich war sehr zufrieden damit, ne? Wichtig ist nur, dass auch in Zukunft, wenn diese Spiele kommen, das PlayStation Network funktioniert. Weil das hat es letztes Wochenende nicht.
Da hat er ja mal richtig eine Überleitung geballert.
Ja, richtig gut, ne? Und ein Learning, wobei für mich ist es kein Learning, aber viele Leute haben Learning daraus gezogen. Gar nicht so schlau, wenn das Network der Konsole nicht mehr funktioniert, weil, ich kann keine Spiele mehr spielen. Kingdom Come Deliverance 2 zum Beispiel auf der PlayStation 5 braucht eine Online-Verbindung, sonst ist das Spiel nicht startbar. Mhm. Es ist aber auch genau vor diesem Wochenende rausgekommen und die Leute konnten das auf ihrer PlayStation nicht zocken. Und das war wirklich so ein Ding, wo ich gedacht habe, vielleicht versteht es jetzt mal der ein oder andere, um da denn doch noch mal zu begreifen, Leute, so einfach ist das Ganze mit diesem Internet und gemütlich zu Hause zocken nicht. Versteht mich nicht falsch, ich mag es auch, zwischen den Spielen zu wechseln und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt auch relativ viele digitale Spiele, einfach wenn ich bemustert werde oder so, da gibt es ja schon lange nichts mehr auf Disc. Das ist gut, das ist cool, aber einem sollte klar werden, das gehört uns allem nicht mehr. Und das kann jederzeit abgeschaltet werden, wo das Thema wieder aktueller ist als je zuvor. Und die Leute sind auch auf den sozialen Medien relativ ausgeflippt, konnten ihre Spiele nicht spielen. Und das ist halt wirklich mittlerweile meines Erachtens nach ein Riesenproblem. Zum
das
Beispiel
war ganz schön lange down auch, ne?
Ja, ich weiß gar nicht wie lange, aber ich glaube, das war schon das ganze Wochenende auf jeden Fall.
Ja, es war mehr, bist du sogar, es war mehr als ein Tag, ne?
Ja, genau. Und ja, und hier, wir sind hier übrigens gerade noch im Live-Chat bei Tim mit dabei und da kommen dann halt die verschiedensten Einwürfe. Hier steht ja zum Beispiel, auf Xbox geht ohne Internet gar nichts, selbst bei Offline-Games. Und genau das ist das Problem. Also die Xbox Series X ist im Grunde genommen das, was sie zur Xbox One angekündigt haben und noch mega ausgebuht worden. Von wegen, ja, online, online, online und schickt alle 24 Stunden eine Anfrage und dies und das und jenes. Mittlerweile muss die Konsole immer online sein. Wenn die nicht an dem Netzwerk hängt und nicht die Rückfrage erlaubt, hey, wie sieht's aus, darf ich dieses Spiel spielen, dann geht gar nichts auf der Konsole. Und ich merke das jetzt auch bei der aktuellen Situation, die wir haben. Ohne Internet geht ja so gut wie nichts mehr heutzutage. Abseits jetzt auch mal von den Konsolen und so weiter. Und aktuell ist ja meine Freundin schon in der Schweiz. Und die hat da noch kein Internet, weil die es da nicht geschissen kriegen, diese Glasfaserleitung zu legen. Und ich kann ja überhaupt nicht arbeiten. Also gar nichts. Ich sitze jetzt 150 Kilometer entfernt, weil ich diese Online-Verbindung brauche. Man ist so abhängig mittlerweile davon. Klar, ist auch mein Job. Das ist vielleicht nochmal ein anderer Fall. Aber ich kann sie auch unter der Woche nicht sehen, weil ich kein Internet habe. 5G ist in der Wohnung eine Katastrophe. Ja, kannst du nichts mit anfangen, uploaden schon gar nicht. Dann der Glasfaseranschluss, da kommen die nicht in die Kellerräume rein, weil die die Hausverwaltung nicht erreichen können. Und der normale Internetanschluss, da muss sie jetzt auch noch mal warten, weil sie jetzt gesagt hat, scheiß auf Glasfaser, wir nehmen über die TV-Dose, ist jetzt nicht mein Favorit, aber immerhin hat sie dann Internet. Und das dauert jetzt auch wieder 2 Wochen. Du bist so abhängig davon, von diesem ganzen Internetkram, Netflix, Amazon, Disney Plus, was du nicht alles hast, dass ich mir manchmal sage, also momentan plündern die Mädels halt meine Blu-ray um Xbox. Ne? Das ist halt voll geil. Ne? Weil die haben, ich habe denen jetzt da die Xbox One S hingestellt, die hat ein 4K-Laufwerk und jetzt gucken die den ganzen Tag Blu-rays. Ja. Und ich denke so, ja. Mach das mal, anstatt die Serie 576 reinzuziehen. Ich weiß, dass es, wenn, sobald das Internet wieder da ist, verfällt man wieder in alte Muster und so weiter. Aber ich finde das ganz cool, eigentlich, ganz ehrlich, weil die auch mal Filme gucken, wo sie sich vielleicht nicht dran getraut hätten. Und ich finde, das ist total verloren gegangen. Auch wenn du einen Film einschaltest, wenn ich hier immer Second Screening sehe, könnte ich ausflippen. Ich setze mich vor einen Film und versucht den zu genießen, dreh das Handy um und schiebt das beiseite. Können die auch nicht mehr. Also gucken dann immer zwischendurch auf Smartphone.
Was viele verlernt haben, ist dieses sich bewusst dafür entscheiden, was man konsumiert. So, weil man sich so, wenn man im Internet so durchswiped, durch die Shorts swiped oder halt irgendwelche Sachen sich vom Streaming einfach briesen lässt, dass man dann einfach mehr passiv einfach irgendwas anmacht, während man ja so beim Film, da macht man sich dann so halt bewusst den Film an. Vielleicht genießt man das dann auch mehr. Nur eine Frage, die ich mir so stelle.
Ja, definitiv. Also dieses nebenbei noch irgendwo Social Media oder so und irgendwie den Film nebenbei konsumieren, ist halt meines Erachtens nach wirklich, naja, Krankheit, wie ich es jetzt nicht nenne, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber meines Erachtens nach wirklich so eine Macke, die sich eingeschlichen hat, weil das Gehirn sich nicht mehr auf eine Sache in irgendeiner Weise fokussieren kann. Dante schreibt zugleich gerade im Chat, ich lebe in der Schweiz, habe super Internet. Ja, glaube ich, dass es gutes Internet gibt, wenn wir es mal kriegen würden. Also, und die andere Sache ist, was er auch noch schreibt, auf der Disc ist ja nicht mal mehr das gesamte Spiel drauf, man braucht Internet, damit man das Update laden kann, damit die Disc-Version zocken kann. Das ist richtig, aber wenn sie einmal installiert ist, ist es bei vielen Spielen noch so, außer auf der Xbox, sondern eher auf der PlayStation, dass die Abfrage nicht übers Internet stattfindet, sondern über die eingelegte Disc. Dass du sagen kannst, okay, ich habe die Disc im Laufwerk und damit kann ich das Spiel starten. Darüber findet dann die Abfrage statt. Dass das Spiel nicht mehr komplett auf den Disc drauf ist, ist auch eine Krankheit. Ich hoffe jetzt einfach, dass Nintendo in dem Fall durch die neuen Sachen auf der Switch 2, die sie jetzt teilweise machen, wirklich dafür sorgen, dass durch neue Texturkompressionsverfahren, man muss Leistung sparen und so weiter und so fort, dass dadurch auch wieder mehr insgesamt auf die Discs fließt. Das wäre ganz toll. Naja. Aber damit wir nicht nur auf die Online-Games.
Ich überlege gerade nebenbei, ist das bei Switch? Wie ist das mittlerweile auf der Switch? Ich habe gerade parallel überlegt, ist das bei der Switch? Kann man die Spiele da alle einfach spielen? Oder ziehen die da nicht mittlerweile auch schon teilweise noch ein bisschen aus dem Internet?
Das kommt halt auf das Game an, aber die Abfrage findet immer noch über die Cartridge statt, wenn du das Spiel physisch hast.
Das ja, wenn man es fertig hat, ja. Aber jetzt, wenn man das Spiel reinlegt und startet, ziehen da nicht auch mittlerweile viele Spiele immer noch irgendwas nach und können sonst
ja, nicht mehr von Drittherstellern. Ja. Weil die teuren Module nicht zahlen wollen mit mehr Speicherplatz und sagen, zum Beispiel Borderlands ist so ein Beispiel, das kriegst du mittlerweile für einen Zehner hinterhergeschmissen, aber du musst fast noch 30 GB runterladen auf die Switch.
Ja.
Und klar, das auf jeden Fall. Aber du kannst es halt überall immer noch spielen. Ist ja auch vorgesehen bei der Konsole, weil die kann ja nicht dauerhaft im Internet hängen. Ne? Und so sollte es eigentlich auch sein. Und wie gesagt, durch die neuen Patente und so weiter und so fort, die Nintendo jetzt eingereicht hat und die auch die aktuellen Techniken von Nvidia benutzen mit Texturkompression und so weiter und so fort, könnte es sein, dass ein Spiel, was normalerweise 40 GB wiegt oder so, am Ende auf einer 10 GB oder whatever, welche Größe die auch immer haben, Cartridge drauf sein kann. Und das dann auch komplett abseits der Updates, die dann vielleicht noch kommen.
Ja, wenn man sich die Mühe macht. Gab es da nicht mal das Statement, wie groß Smash Bros. Ultimate ist?
Ja, 16 GB exakt.
Ja.
Ne? 16. Damit das noch. Ja, ja, genau.
Für das Brett.
Ja. Richtig, wenn man sich die Mühe macht.
Ja.
Wenn man jetzt allerdings automatische Verfahren hat, die in der Konsole und in den Entwicklungstools integriert sind, könnte es eventuell klappen. Aber ganz ehrlich, Entwicklerstudios sind Entwicklerstudios, die haben einen Publisher. Und wenn der Publisher sagt, wir geben euch jetzt keine 6 Wochen mehr, um das zu optimieren, dann ist es halt Pech. Ne? Und das ist halt eine schwierige Entwicklung. Aber es gibt ja zum Glück auch noch Retro-Konsolen, Tim.
Ja, das ist toll. Vor allem so PlayStation 2, 1, NES und so. Das ist immer schön. Ich mag meine alten Konsolen. Ich habe die gerne bei mir.
Richtig, genau. Und die also wir wissen ja mittlerweile, dass Nintendo 64 wird neu aufgelegt mit dem Analog 3D. Ich hoffe, das kommt noch, bevor ich umziehe. Das soll ja eigentlich im März ausgeliefert werden.
Ja.
Aber auch die PlayStation 1 bekommt eine Neuauflage. Und zwar die sogenannte Superstation.
Superstation.
Mhm. Das ist im Grunde genommen derselbe Ansatz wie die Analog 3D-Variante oder generell die Analoggeräte. Das basiert auf einem FPGA-Chip. Also das heißt auf einem programmierbaren Chip, der die Hardware möglichst realitätsnah emuliert. Okay. Was viele Leute mal sagen, das ist keine Emulation. Doch, im Endeffekt ist es trotzdem eine Emulation, weil du dem Chip sagst, du bist jetzt eine PlayStation 1. Aber du kannst es halt viel präziser nachstellen und dann in einer weiteren Schicht, wenn du willst, noch Effekte hinzufügen oder eine bessere Auflösung oder. Und genau das wird jetzt mit der Superstation passieren. Die Superstation spielt nativ PlayStation 1-Spiele ab. Also das heißt, du kannst über eine SD-Karte PlayStation 1-Spiele einlesen.
Ja.
Und wenn du willst, kannst du auch noch ein Laufwerk dazu kaufen. Da steht der Preis jetzt allerdings noch nicht fest.
Dieses Laufwerk dazu kaufen, ne? Da wäre ich allergisch mittlerweile drauf.
Ja, aber es ist auch eine sehr kompakte Konsole. Also da hätte jetzt ein Laufwerk nicht mehr reingepasst. Okay,
da ist das schon in Ordnung, ja.
Ne, ich hätte es jetzt auch bevorzugt, wenn das Laufwerk genauso wie bei einer PlayStation Slim oder was weiß ich dabei gewesen wäre. Aber natürlich ist es auch für die Leute günstiger, wenn die am Ende einfach ein Laufwerk, was mit einem ganz normalen Mechanismus funktioniert, wie am PC oder ähnliches, dazu packen können.
Ja.
Und das ist, ich liebe ja sowas, ne? Also du kannst dann einfach die Konsole nativ anschließen, du hast halt einen SD-Kartenslot, du hast einen HDMI-Port, du kannst die Spiele mit bis zu 4K, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, das Analog 3D kann, 4K, Bei der Superstation war es, glaube ich, 1080p. Aber trotzdem, du kannst sie in einer guten Auflösung auf ein aktuelles Gerät bringen. Weil das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Ich habe eine umgebaute PlayStation 1 mit HDMI-Port. Und du kannst es auch wunderbar an den OLED-Fernseher anschließen. Aber dann musst du halt auch mit den Effekten leben, die eigentlich für einen Röhrenfernseher war.
Ja,
Transparenzeffekte wurden ja einfach oder ganz häufig auf der PlayStation 1 mit durchsichtigen Pixeln dargestellt. Also jeder zweite Pixel war dann einfach durchsichtig bei einer Rauchwolke. Und das siehst du halt bei einem digitalen Display sofort, weil du halt super gestochen scharfe Pixel hast. Und das nennt sich Dithering und ist eigentlich für Röhrenfernseher gedacht, wo du es halt nicht siehst, weil Pixel halt dynamischer sind oder das Bild halt auch verschwommener ist, um ehrlich zu sein. Und genau so eine Sachen kannst du damit bereinigen. Und sowas mag ich ja. Also die optimale Performance auf einem modernen Gerät für Retro-Spiele. Und das ist natürlich.
Ach, das ist immer cool. Sache. Ich mag das. Also die N64 ist schon so eine tolle Konsole, die ich gerne auch mal in so einer Form hätte. Aber wenn die PlayStation 1 nochmal rauskommt, auch super, ja. Ich habe ja nicht so viel Bezug damit, aber ich mag es halt dann voll gerne. Im Moment, ich hole ja super, super viele Spiele nach aus der PlayStation 1-Ära und ich entdecke dabei gruselige Spiele, aber auch echt sehr, sehr tolle Spiele.
Okay, gruselige Spiele, jetzt sag mal, hier, wenn du jetzt schon dabei bist.
Oh, wir haben sehr viele PlayStation 1 Disney Games nachgeholt. Und warte mal, ich glaube, A Bug's Life, das war ganz schlimm, so die. Aber man muss dazu sagen, das ist die erste 3D-Ära. Die N64 hat genauso gruselige Spiele, ne? Spiele, die mega waren, aber die man heutzutage kaum spielen kann. Wir haben tatsächlich Bubsy 3D gespielt. Auf der N64 hätten wir Superman 64, also auch einfach ganz gruselige Games. Und einfach Spiele dieser Art, weißt du? A Bug's Life war ganz, 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 ganz wild irgendwie. Und wir haben da einen riesigen Schwenk gemacht über ganz viele Spiele oder Pandemonium, was witzig aussah, aber wenn man da auf die Kamera und alles ein bisschen achtet, das war schlimm, ey.
Ah, Pandemonium habe ich damals super gern gespielt als Demo, wo ich ganz frisch meine 3DFX-Karte im PC hatte, weil es war so ein 3DFX-Showcase-Titel, das kann man sich heute nicht mehr wirklich vorstellen, aber das habe ich super gern gespielt, aber auch wirklich immer nur die Demo. Ah, wie viele Demos ich damals auch gezockt habe. Ich habe mich immer gefreut, wenn da irgendwie so ein Heft-CD kam und da stand dann drauf über 30 Demos. Ey, da hatte ich Spaß für eine Woche, ja? Weil ich einfach mal alles angezockt habe. Ich bin ja auch froh, dass Demos langsam wieder zurückkommen. Dass wir wirklich, zum Beispiel Donkey Kong Country Returns HD hat ja jetzt auch eine Demo bekommen. Und das finde ich eine gute Sache, weil einfach mal in die Spiele reinspielen ist meines Erachtens nach immer noch eine wichtige Sache. Und mittlerweile haben, glaube ich, die Hersteller auch eine Variante gefunden, um das möglichst günstig umzusetzen. Weil wahrscheinlich kann man da einfach so einen dedizierten Demo-Abschnitt machen mittlerweile und das abschneiden. Und dann musst du da nicht mehr eine extra Entwicklung reinstecken. Und das ist halt eine ganz coole Sache. Aber kommen wir doch mal, wenn wir schon zu Donkey Kong Country Returns, eigentlich viermal Returns, weil es wurde ja noch mal für die
Nvidia-Konsole
veröffentlicht, theoretisch. Wenn wir schon dabei sind, dann kommen wir doch mal zu einer gewissen Preisgestaltung. Wir haben ja am Anfang gesagt, Days Gone, 49,99 für Neuspieler. Ist okay. Donkey Kong Country Returns HD hat allerdings 59,99 gekostet. Und da muss ich sagen, schwieriges Thema.
Ist ja immer, also im Endeffekt haben wir schon sehr oft darüber gesprochen und im Endeffekt hat sich ja aus den ganzen Fällen davor eigentlich auch nicht viel verändert. Die Frage ist halt immer Angebot und Nachfrage. Könnten sie das Spiel jetzt günstiger verkaufen? Ja. Wäre das ein cooler Move? Ja. Rechtfertigt das Spiel die 60 Euro? Das ist halt immer die Frage, aus welcher Sicht betrachtet man das? Weil also, um ganz kurz euch alle abzuholen, das Donkey Kong Country Returns Remaster ist grafisch nicht großartig sonderlich beeindruckender als die Wii-Fassung. Es hat sogar im Gegenteil, es hat an einigen Stellen sogar ein paar Shader oder ein paar Effekte auf das Wasser gesetzt, die auf der Wii tatsächlich schöner aussahen. Teilweise fehlen in den Hintergründen da ein bisschen Detail, weil da irgendwie was gespart wurde.
Ja, die Sonne zum Beispiel. Im Großen
und Ganzen sieht es aber von der Auflösung her deutlich schöner aus. Was meintest du?
Die Sonne zum Beispiel.
Die Sonne und in den Höhlen. Aber. In den Höhlen ja. Sieht man teilweise ganz wenig im Hintergrund und auf der Wii sah man deutlich mehr.
Genau, und die Sonne, die gibt es sogar. Die taucht ganz kurz am Anfang des Levels auf und dann verschwindet sie random.
Ah, okay.
Und das sind einfach Sachen, wo ich sage, why?
Ja.
So, ja, aber erzähl weiter.
Naja, also, und der Content ist derselbe wie von der 3DS-Fassung. Und dann haben sie ja sogar noch den absoluten, ja, Fail-Move gebracht und haben den Koop vom 3DS einfach rüberkopiert. Das heißt, der Koop ist unspielbar. Dazu habe ich ein Video gemacht. Im Endeffekt könnt ihr euch das nur so kurz vorstellen, dass wenn du zu zweit spielst und du musst halt auf einen Gegner springen, um über den Abgrund zu kommen, dann konntest du in der 3DS-Fassung nicht, weil da war der Fokus nicht so wichtig auf Koop. Das hat im Endeffekt auch gepasst, das hat niemanden groß gestört. Auf der Wii war es wichtiger. Da konntest du mit zwei Figuren denselben Gegner zum Bouncen nutzen, weil der Gegner noch für 24 Frames da war. Hier ist es tatsächlich so, dass mit dem ersten Frame der Gegner verschwindet. Das heißt, wenn du zu zweit vor einem Abgrund stehst und du musst auf etwas draufspringen, dann muss einer von dir sterben. Du kannst dann nicht zu zweit rüber. Mhm. Und das ist dann so, du scrollst dich gegenseitig aus dem Bildschirm. In so vielen Leveln kannst du zu zweit de facto einfach nicht spielen. Und wenn sie dann sogar diesen kaputten Koop rüberpacken, das Spiel grafisch gar nicht mal so toll aufhübschen. Das hat halt eine schönere Auflösung. Aber der Wii-Teil sah halt auch sehr schön aus. Dann fragt man sich, wo ist denn da der Mehrwert zu dem Ganzen? Für diejenigen, die halt den 3DS oder den Wii-Teil gespielt haben und den mögen, lohnt sich der Griff zur Switch-Variante eigentlich nicht. Und ich glaube, diejenigen hätten da halt gerne einen deutlich günstigeren Preis, um zu sagen, das Spiel, das ich schon kenne, hätte ich jetzt gerne gespielt in etwas hübscher, aber da ist mir halt der Vollpreis das nicht wert. Und das ist okay. Das ist eine völlig korrekte Sichtweise und das ist völlig in Ordnung. Wer aber noch nie Donkey Kong Country Returns gespielt hat, für den ist der Preis gerechtfertigt, weil er bekommt dann ja eigentlich so wie alle anderen ein fantastisches Jump'n'Run, ein wunderschönes Game mit einer tollen Mucke und einfach ein richtig, richtig geiles Game für einen fairen Preis. Und das ist immer dieses Schwierige, wenn man Remakes oder Remaster betrachtet, welcher Preis ist da jetzt aus welcher Sicht in Ordnung? Sie könnten es günstiger verkaufen, die Frage ist, würden sie mehr verkaufen, wenn sie es günstiger machen?
Nein, natürlich nicht.
Eben.
Das Ding ist aber einfach, wir haben an Donkey Kong Country Tropical Freeze 5 Jahre früher schon gesehen, dass es besser geht. Und das finde ich in diesem speziellen Fall, sonst bin ich vollkommen bei dir, also ich bin ja auch großer Remaster-Fan, Night Dive Studios erwähne ich hier immer wieder, aber dieser spezielle Fall, dieses Studio, was da dran gesessen hat, wo mir leider der Name nicht einfällt, die haben auch das House of the Dead Remake gemacht, die sind nicht gut.
Mhm.
Absolut nicht gut. Das Problem ist, die können mit der Switch-Hardware nicht umgehen. Und dass Nintendo jetzt auf die zugegangen ist und hat gesagt, macht uns mal ein Donkey Kong Country Returns HD Remaster für die Switch. Es war absehbar, dass dieses Spiel leider nicht gut performen wird. Generell ist dieses Studio offensichtlich nicht besonders teuer. Zumindest hat Samt das in unserem Premium-Format gesagt. Mhm. So ein Mist. Und das finde ich wirklich traurig, weil du verlangst Vollpreis für den Titel. Und das ist, finde ich, bei Remastern auch völlig in Ordnung. Das Spiel verkauft sich fantastisch. Aber du verlangst Vollpreis für den Titel. Denn erwarte ich aber auch wenn es blöd ist, weil viele Vollpreistitel ja mittlerweile auch verbuggt auf den Markt kommen, aber wenn du ein fertiges Spiel hast, dann erwarte ich doch, dass es wenigstens auch vernünftig läuft.
Mhm.
Vor allem für 60 Euro.
Ja.
Und teilweise, ich habe mir das Let's Play von Domi angeguckt und teilweise stockt das Spiel ja mittendrin, als wenn es Nachladeruckler hätte. Und so eine Sache,
ich
so ein
offenes. Ich habe nie gehabt, tatsächlich.
Okay, dann ist das vielleicht so eine Sache. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber bei ihm hat das teilweise gestockt. Vielleicht gab es auch schon Patch, ich kann es dir nicht sagen. Aber es gibt halt teilweise auch Frame-Downs. Es gibt, wie gesagt, fehlende Effekte. Das ist halt total witzig mit der Sonne, was du ja erwähnt hast. Die erscheint sogar ganz am Anfang des Levels. Die siehst du ganz kurz in einem Abschnitt und dann ist sie weg. Als wenn die dann ausgefadet wird.
Ja.
Wo ich sage, den Effekt gibt es. Aber sie haben nicht gepolished, sie haben da nicht drauf geachtet, Es gibt Shader, die fehlen, was du auch erwähnt hast, mit dem Wasser, wo das Wasser so wegen der Sonne so einen leichten Glow-Effekt hatte. Gibt's auf der Switch nicht. Und da sage ich mir, okay, ich verstehe, dass man das Spiel nochmal rausbringen will, aber wenn es für 60 Euro ist, was völlig fein für mich ist, dann bringt es doch wenigstens in der Version, die auch technisch gut ist. Wenn ihr da jetzt noch ein Patch nachschieben müsst, weil die Ladezeiten mal ein bisschen zu lang sind, okay, sehe ich ein. Aber so viele Macken, wie das teilweise hat, ich meine, es ist nicht unspielbar. Aber wie
nein,
du jetzt
sagst, es ist weit entfernt davon. Also erstens, Anna Kronox hat eine interessante Frage gestellt. Aber da wird halt teilweise aber auch voll übertrieben. Pass auf, das ist das Gleiche, wenn ein Spiel rauskommt. Dann kannst du ins Internet gehen und du kannst dir raussuchen, dass das Spiel 100 krasse Bugs hat. Also an da, und wenn du da gegen die Wand läufst und denkst dir, oh, das Spiel ist ja voll verbuggt. Aber interessant, wichtig ist doch, wie ist das Spielerlebnis? Wie viele von den Bugs triffst du denn überhaupt, wenn du das Spiel zockst? Lauf doch halt nicht 5 Minuten gegen die eine Wand, sodass ein Game-Breaking-Bug entsteht. So, spiel das Spiel doch einfach ganz normal. Das Spiel sieht gut aus, es geht besser. Es sieht gut aus, es sieht größtenteils schöner aus. Es hat halt, das mit dem Wasser sah dümmer aus und in der Höhle fällt es auf, aber ansonsten sieht das Spiel toll aus. Maurice hat nämlich, als ich das alles so erwähnt habe, hat nämlich auch eine Frage gestellt. Würde dir das Ganze denn auch auffallen, wenn du nicht von den Unterschieden wüsstest? Man kann sich nämlich im Vornherein ein Spiel auch kaputt informieren lassen.
Ja, klar.
So, logisch. Wenn du natürlich erst, okay, das ist und das ist und das ist und das ist und dann guckst du hin, dann nimmt man das halt auch wahr und dann bekommt man halt den Eindruck, dass das und das wäre. Und das ist ja generell ein bisschen diese viel zu überschwänglich negative Berichterstattung heutzutage, dass die Leute sich natürlich auf alles stürzen, was man finden kann, was irgendwie negativ ist. Ich habe das Spiel durchgespielt, ich hatte keine Ruckler, großartig, also mir ist nichts groß aufgefallen, das Spiel lief flüssig. Also beim Wasser ist mir aufgefallen. Und ansonsten wäre es mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Das Spiel sah toll aus, es hat Spaß gemacht, das mit dem Multiplayer ist dumm. Aber ansonsten ist es ein schönes Spiel, was sehr viel Spaß macht. Und da wird teilweise, finde ich, voll übertrieben. Es ist nicht nur nicht spielbar, sondern es spielt sich super.
Ja, das gilt auf jeden Fall für die Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Und da bin ich auch voll bei dir. Aber gerade bei den Remastern ist es ja so, dass auch viele Leute abgeholt werden, die halt das Original schon gespielt haben. Und ich habe es mir jetzt zum Beispiel nicht gekauft, weil ich mir denke, so eine schlampige Umsetzung hole ich mir nicht. Das ist auch ein Punkt, der, finde ich, wichtig ist. Und das, was Anna Kronox sagt, stimmt. Aber in dem Fall ist es nicht der Fall, wenn man sich das Material anguckt. Und auch Digital Foundry hat diese Fehler festgestellt mit den Nachladern und mit den Framedowns und so weiter und so fort. Und das ist wirklich, ja, und ich finde es halt schade, weil Donkey Kong ist keine Marke, finde ich zumindest, die man so behandeln sollte.
Nö, überhaupt nicht. Also ich hätte es auch gern besser gehabt. Ich hätte mich auch gefreut, wenn es ein richtiges Remake gewesen wäre. Wenn es besser oder so gut ausgesehen hätte wie Tropical Freeze. Ich wollte nur gerade ein bisschen in die Kerbe treten, dass die Leute heutzutage übertreiben, dass es sich gut spielt.
Ja,
und wenn
definitiv.
Das Spiel noch nie gespielt hat, spielt ein schönes Spiel. Aber ich finde es auch schade, dass das Spiel zum Vollpreis vertrieben wird und dass da nicht mehr draus gemacht wurde. Das finde ich halt auch sad, weil ich liebe Donkey Kong und ich finde es einfach super schade, dass das jetzt das ist, mit dem sich da zurückgemeldet wurde, so ein bisschen. Ach, das mit dem Multi. Ich hatte Mirko hier und wir wollten im Multiplayer, wir wollten im Koop spielen, wir konnten nicht. Wir haben die Level halt einfach nicht geschafft. Und da habe ich mir gedacht, ach Mann, Nintendo, ey.
Das sind dann halt wirklich so Sachen, guck mal, die schneiden ja dann wirklich in den Spielspaß ein.
Ja,
jetzt,
das war richtig dumm.
Jetzt stell dir mal vor, du hast einen neuen Spieler, der gerne Multiplayer mit seinem Kumpel zocken will und dann stellen die fest, es ist unschaffbar.
Ja.
Weil einfach so eine Macke. Vielleicht wissen die auch gar nicht, warum es unschaffbar ist. Aber das ist ja auch kein guter Eindruck, den das Spiel dann vermittelt. Und es ist bis heute, meines Erachtens nach, ich habe jetzt nichts davon gehört, kein Patch erschien. Nichts.
Ich wüsste auch nicht, dass das gepatcht wurde, nee.
Ne?
Lässt sich auch schwer patchen, weil sie haben es ja auf der Basis von der 3DS-Version entwickelt, das Spiel. Und das da jetzt rauszupatchen, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach.
Naja, das Ding ist einfach, sie haben es ja sogar in eine komplett neue Engine gewandelt. Die haben es ja so komplett in die Unity-Engine rüber transferiert, haben aber die Macken der Unity-Engine, wie die Framedowns, wie die Unterbrecher, drin gelassen. Und das ist einfach eine schlampige Arbeit. Mhm. Ja, das interessiert nur die Leute wie uns, die sich jetzt damit auskennen. Verstehe ich auch. Viele Leute werden ihren Spaß damit haben. aber es ist einfach keine Marke, die das verdient hat. Also generell hat es keine Marke verdient, aber ich sag's mal so, wie es ist, das ist einfach schade. Und das ist einfach so eine Sache, wo ich sage, das liegt auch nicht an der Leistungsfähigkeit der Switch, denn der Donkey Kong Country Tropical Freeze gab's 5 Jahre vorher.
Ja, ja, ja.
Und das war ein Wii U-Game. So.
Ja.
Und ich sag mal so, das ist einfach so, das finde ich einfach wirklich eine traurige Sache bei dem Spiel. Und da sage ich denn, 60 Euro sind mir zu viel. Ich meine, es kann jetzt auch sein, dass Sony sagt, geschissen auf Days Gone, wir bringen das Spiel jetzt auch so halb gar raus. Mal gucken, werden wir sehen. Dann wäre es mir tatsächlich auch nicht die 50 Euro wert. Ist es ja sowieso nicht. Ich muss es nur upgraden, weil es wird ja wahrscheinlich keine physische Version geben.
Ja.
Aber das ist halt so eine Sache, es sind Marken, die haben das einfach nicht verdient. Und keines der beiden Spiele hat sich schlecht verkauft. Days Gone, über 8 Millionen Einheiten. Ich weiß gar nicht, was Sony da hat. Ich weiß nicht, ob die da intern irgendwie, ob da der eine Chef der anderen Chef Frau betrogen hat oder was. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber
doch eine gute Zahl.
Ja, eben. 8 Millionen Stück ist nicht schlecht. So,
nö, und vor allem das Spiel ja ein innerhalb ja eines quasi eines Genres läuft, was ja sehr viel Konkurrenz hat. Das ist ja,
ja.
Von daher sind 8 Millionen noch gut.
Ja, richtig. Und das ist halt wirklich so ein Ding, wo ich sage, manchmal versteht man die Gründe leider dahinter nicht. Aber vielleicht, Tim, vielleicht.
Vielleicht, ja.
Wird es ja in Zukunft besser, denn die Nintendo Switch 1 hat sich 150 Millionen mal verkauft. Vielleicht will man da nicht mehr so viel Müll rausbringen. Das heißt, wir sind nur noch 10 Millionen Einheiten von der PlayStation 2 weg. Außer Sony bringt noch eine PlayStation 2 Mini und zählt die dann noch oben drauf. Das könnte ich mir aktuell wirklich vorstellen.
Ja, irgendjemand hatte also mal irgendwo drunter geschrieben, dass sie jetzt einfach ganz zufällig in irgendeinem Lager in Brasilien noch 5 Millionen PS2 finden, die sie verkaufen dann.
Ja, genau. Irgendwo im Keller noch. Oh, da haben wir ja noch Neuauflagen von der Konsole. Aber 150 Millionen Nintendo Switch sind durchverkauft worden. Nintendo hat bereits angekündigt, dass wir auch in Zukunft Switch-Software bekommen werden. Aber es wird exklusive Games für die Nintendo Switch 2 geben. Warum betone ich das jetzt hier so?
Mhm.
Weil wir uns am Anfang über die PlayStation 4, PlayStation 5 Ära ja so ausgelassen haben und viele Spiele richtig lang für beide Konsolen rausgekommen sind. Sogar ein Horizon Forbidden West.
Ja.
Und da muss man mal wirklich sagen, ein Glück wird das Nintendo offensichtlich laut dem aktuellen Stand nicht machen. Ne? Und das ist, finde ich gut.
finde ich
sehr, sehr gut, dass wir exklusive Games von Anfang an wahrscheinlich auf der Nintendo Switch 2 bekommen werden. Da können wir jetzt natürlich zwei Themenfelder aufmachen. Erstmal, die Nintendo Switch 1 verkauft sich hervorragend und die wird auch weiter befeuert mit Nintendo Switch Online, mit den Online-Services und so weiter und so fort. Das hat Nintendo jetzt schon so indirekt durchscheinen lassen, weil Nintendo Switch Online bleibt bestehen. Das kann man jetzt gut finden. Oder nicht gut.
Vielleicht ein bisschen besser machen.
Ja, vor allem ein bisschen schneller.
Ja.
Aber das haben wir ja schon. Und der Nintendo eShop. Oh, Tim. Ich kaufe nicht allzu oft da ein. Aber ich habe mir vor kurzem mal wieder so ein paar Schrottgames angeguckt, die ich gerne im Stream mal zocken wollte. Du scrollst einmal runter und das Ding wird so langsam.
Ja, ja, ja. Der eShop ist eine Katastrophe.
Also, 8 Jahre haben wir die Switch jetzt Switch 1 jetzt und da hat sich gefühlt nichts geändert. Nichts.
Ja.
Und viele vermuten, es liegt am Arbeitsspeicher, weil die Switch 1 halt nur 4 GB hat. Das wird sich ja bei der Switch 2 ändern, aber ich hoffe, man ruht sich nicht darauf aus, sondern überarbeitet die Scheiße in Zukunft, weil das ist ja der unglaubliche Wahnsinn. Aber Switch 2 wird Exklusivgames bekommen. Was sagst du denn dazu, Tim? Ist das in deinem Interesse?
Also, ich habe ja so ein bisschen 3DS, New 3DS Flashbacks. Und auch das Ding ist, ich finde, hier gibt's, die Frage ist halt, warum sind sie dann Switch 2 exklusiv? Weil, wovon wir im Endeffekt nichts haben, ist, wenn sie jetzt immer weiter Spiele rausbringen, die auf beiden Konsolen läuft, und sie werden dann immer wieder Kompromisse gehen müssen, weil die Switch 1 hat ja nicht viel Leistung. Und wenn sie halt einfach Spiele entwickeln wollen, die einfach dann so richtig fett aussehen oder irgendwas leisten, darum geht es ja oft eher, was eben die Switch nicht kann und sie sind deshalb Switch für exklusiv, ja, dann go. So, zum Beispiel, ich denke zum Beispiel an Ratchet und Clank, Rift Apart.
Ja.
Da ist es ja so, dass die Welten keine Ladezeiten haben, sondern diese ganze Weltenwechsel geht ja in sich komplett über. Und da geht es dann nicht unbedingt, dass die Spiele eine fette Grafik haben, sondern dass das Spiel auf der Konsole davor, die PlayStation 4, dieses Rift Apart nicht gepackt hätte, einfach wegen dieser Arbeitsleistung, dieser Weltenwechsel, von die einfach direkt jetzt stattfindet. Und wenn das dann oft die Gründe sind, dass wir einfach Effekte bekommen oder irgendwelche Gameplay-Features oder vielleicht auch Raytracing oder irgendwas, was eben die Switch nicht kann, dann, ja, okay, dann sind sie Switch zwar exklusiv und dann begrüße ich das auch, wenn das der Grund ist. Ansonsten, ja, welchen Grund hätten sie sonst, die irgendwie exklusiv für die Switch 2 zu bringen? Weil sie wissen selber, dass sie das Spiel öfter verkaufen würden, wenn sie es auch für die Switch bringen, ne? Aber wenn die dann halt irgendwann, wenn der Bottleneck so groß wird, dass das Spiel dann, ja, dann bringst du halt exklusiv für die Switch 2. Ist natürlich dann sad für einige, die sagen, ja, ich wollte aber meine alte Switch behalten, aber irgendwo muss es ja mal weitergehen, ne?
Ja, das ist auch momentan so ein bisschen was rumgeht in einigen Foren. Da haben sich Leute darüber aufgeregt, dass die Switch 2 Games dann nicht auf der Switch 1 laufen, wo ich dann sage, warte mal, Moment, also ja. Die heißt ja nicht umsonst Nintendo Switch 2 und nicht Pro oder in irgendeiner Weise eine überarbeitete Fassung oder sonst was, sondern die heißt halt Nintendo Switch 2.
Ja.
Und du erwartest ja auch nicht, dass auf einer PlayStation 2 die PlayStation 1, dass auf einer PlayStation 1 die PlayStation 2 Games laufen. Das ist wieder so ein Ding, das erinnert mich so ein bisschen. Erinnerst du dich noch, wo die überarbeitete Nintendo Switch rausgekommen ist und die viele Leute verlangt haben, ob Nintendo die jetzt kostenlos umtauscht?
Ja.
Und den Vibe habe ich gerade so ein bisschen, wo ich dann sage, warum versteht man das gerade auch nicht so richtig, dass das eine neue Konsole ist? Ich meine, klar, eine PlayStation 2 sieht komplett anders aus als eine PlayStation 1. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass viele Leute denken, das ist ein Upgrade. Das könnte natürlich sein.
Ich weiß es nicht. Vielleicht ich bezogen. Es ist auch eh ganz schlimm geworden, dass die Leute irgendwie ja auch, wenn du ein Video hochlädst, meckern die Leute, ja, das Video hat mir jetzt aber nicht so gut gefallen. Okay, dann war es halt nicht für dich. Die Leute haben ja einfach so oft irgendwie den Anspruch, dass alles immer nur so für sie gemacht sein muss. Das heißt, sie haben jetzt die alte Konsole und verlangen dann irgendwie in ihrem komischen, weirden Kopf, dass dann halt auch die Spiele bitte für die Konsole rauskommen soll, die sie haben. Das ist irgendwie komisch.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich meine, ich habe das ja schon öfter gehört in der letzten Zeit oder auch in den letzten Jahren. Immer wenn eine neue Konsole gekommen ist, haben Leute gehofft, dass es auf der alten Konsole läuft. Vielleicht war denn die PlayStation-Entscheidung und die Xbox-Entscheidung gar nicht so schlecht. Aber ganz ehrlich, ich bin ganz froh, dass exklusive Games kommen auf der Nintendo Switch 2.
Hoffen ist ja auch in Ordnung. Wir reden ja nicht von hoffen. Natürlich wäre es eine coole Sache. Aber die Dummbatzen sind dann die sich deswegen aufregen und Petitionen starten.
Ja, es ist halt wirklich so eine Sache, wo ich sage, ich will doch aber auch einen 3D-Mario haben, was die neue Hardware zu nutzen weiß. In der Hoffnung, dass Nintendo das auch macht. Oder noch besser ein Zelda haben, was die neue Hardware zu nutzen
weiß.
Unglaubliche Welten damit möglich, die auf einer Switch 1 so einfach nicht möglich sind. Aber wobei, das hat man schon bei TOTK und BOTW gedacht, dass das so nicht möglich ist. Deswegen bin ich ja erst so gespannt darauf. Wir haben halt bei der Nintendo Switch 1 und 2 jetzt das, was wir damals zur PlayStation 2 und 3 Generation hatten. Wir machen noch mal einen Riesensprung. Und ich glaube, das wird einige Leute am Ende auch abholen und auch überzeugen, diese neue Konsole zu kaufen, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich denke mal, dass Nintendo da auch alles richtig macht. Ich meine, wir bekommen noch Metroid Prime.
Ja.
Wir bekommen Pokémon. Wir bekommen
Oh ja, Next Gen, Pokémon, ja.
Nee, eben nicht. Pokémon Legenden ZA kommt ja noch mal für die Switch 1.
Ja.
Und momentan ist das auch bestätigt? Ja.
Okay.
Es wird ein Switch 1 Game. Und eventuell bekommen wir dann noch mal ein paar Remaster, hoffentlich besser als Donkey Kong Country Returns, mit Kirby.
Ja, wobei Pokémon könnte ja trotzdem gut aussehen, weil die, also Arceus und Carpu hatten ja nicht das Problem, dass die Switch es nicht gepackt hat, sondern dass sich keiner Mühe gemacht hat, das Spiel irgendwie zu designen. Das war, also wenn sie das machen, dann könnte das Spiel auf der Switch ja trotzdem super aussehen.
Es könnte sein, ich will es nicht ausschließen, aber es gab ja schon Meldungen Mitte 2024, dass das Spiel schon wieder fertig sei. Und da habe ich so gedacht, oh nee, oh bitte nicht, dann haben die ja wieder nur ein Jahr gebraucht oder anderthalb.
Ja.
Ich hoffe einfach, dass dieses Projekt bei Game Freak parallel lief und dass sie Monolith und vielleicht auch Bandai damit reingeholt haben ins Boot. Um dann zu zeigen, ey, wir haben jetzt daran 3 Jahre entwickelt, das würde für ein Switch 1-Game eine gute Zeit sein. Und jetzt schaut her, wir können es noch. Ich hoffe ja immer wieder, da würde ich auch mal wieder ein Pokémon anfassen, weil das Legenden Arceus habe ich ja angefangen. 12-Stunden-Stream hatte ich ja damit. Aber ich will nicht schon wieder damit anfangen, das geht schon wieder
nee,
zu sehr.
Nee, alles gut. Aber ich fand nur einen Kommentar hier gerade witzig. Juicy schreibt, Nintendo ist halt die einzige Firma, die jetzt noch so einen großen Sprung machen kann.
Ja,
das
ja.
ist jetzt
ja,
der ja. Vorteil. Wenn man so richtig hinterherhinkt, dann kann man halt auch noch einen Sprung machen, während die anderen ja jetzt etwas langsamer nach vorne gehen.
Ich glaube aber, dass Nintendo genau mit dieser Strategie, die sie ja mit der Wii dann eingelenkt haben, jetzt den größten Effort kriegt. Ich meine, es ist ja nicht so, dass sich Switch oder Wii schlecht verkauft hätten. Die Wii U gehen wir jetzt da mal raus. Aber ich glaube, sie bekommen jetzt den größten Effort, weil Entwicklung der Spiele wird günstiger auf der Konsole als bei allen anderen Firmen. Ich meine, wir haben am Anfang des Podcasts über 200, über 350 Millionen geredet. Das wird ein Switch-Game nie kosten. Ja. Ich glaube, ich habe mal von Kosten von knapp, das teuerste war, glaube ich, damals Breath of the Wild, wo man sich noch nicht so auskannte mit dem Ganzen. Und ich denke, Matteo TK wird das auch erreicht haben, weil die fünf Jahre
irgendwie 380 haben. Euro, ne?
Naja, ein bisschen mehr verdienen die ja schon. Aber 100 Millionen habe ich mal gehört.
Na, okay.
Was für einen Breath of the Wild natürlich schon eine Menge ist, da man ja keine HD-Texturen hat. Man muss nicht so viel designen. Man kann also viel mehr verstecken. Aber ich sag mal, die Nintendo-Entwickler wollen natürlich auch bezahlt werden und es sitzen verdammt viele Leute an so einem Projekt.
Ja.
Und das ist ja der entscheidende Faktor, plus Marketing und so weiter und so fort. Aber ich sag's mal so, wenn die Kosten jetzt ein Drittel der aktuellen AAA-Games betragen, dann ist das eine geile Sache. Und wir haben noch einen Vorteil, denn viele Games werden ja neben der Xbox Series X auch für die S entwickelt oder müssen entwickelt werden, weil Microsoft sagt, ihr müsst das jetzt machen. Mhm. Und dadurch werden wir auch viele Ports bekommen, die von der Xbox Series S auf den Nintendo Switch 2 dann rüber wandern werden. Einfach. Also wir haben noch viel mehr aktuelleren Stuff, der dann direkt auf der Konsole veröffentlicht werden kann. Und das ist eigentlich eine ziemlich geile Sache. Ich glaube, Nintendo hat in weiser Voraussicht damals zur Wii-Zeit, wo sie es wahrscheinlich noch nicht so wussten, aber spätestens zur Switch haben sie gewusst, dass genau das müssen wir machen. Und die Entwicklung auf unserer Konsole wird günstiger und wahrscheinlich auch einfacher als auf den anderen Konsolen, weil die Leute nicht noch 1000 Sachen irgendwie mit einbeziehen müssen. Und ich glaube, das wird ganz gut am Ende. Wir werden es sehen. Aber freust du dich schon auf den 1. April, Tim?
Ey, es wird so schlimm, ne? Ich bin ja selber schon überlegen, was ich poppen kann, aber eben, ich werde wahrscheinlich irgendwie mir was anderes ausdenken. Aber wenn am 2. April diese Direct kommt, ne?
Mhm.
Und dann der 1. April wird so wild. Ich meine, ich habe auch schon überlegt, ob ich eine Fake Direct baue und dann am 1. eine komplette Reaction hochlade zu der Direct, habe ich auch schon überlegt. Aber das werden so viele machen. Also, der 1. April wird ganz, ganz wild, weil er einfach einen Tag vor der großen Switch 2-Präsentation stattfindet.
Ja, und das wird halt, also ich glaube, sie hätten es schlauer gemacht, hätten sie es direkt auf den 1. April gelegt, weil es wird so viele Videos geben und ich bin auch schon die ganze Zeit im Überlegen, was ich da mache. Direct verschoben, Switch 2 verschoben, Nintendo Switch Pro kommt doch.
Ja, es ist nicht die Switch 2 wird jetzt 800 umbenannt. Euro und sowas. Und die Leute werden klicken, weil sie vergessen 1. April und regen sich dann auf. Das wird schon witzig.
Ja, es wird eine Shitshow vom Feinsten. Das kann man nicht anders sagen, glaube ich. Es wird so spannend. Oder ich habe ja einmal zu einem 1. April hochgeladen, Microsoft kauft Nintendo.
Ja.
Das hat sich so gut geklickt, das Video. Ja, und die Leute haben es geglaubt. Und das könnte man jetzt noch besser bringen. Kurz vor Switch 2 Release, Nintendo arbeitet mit Microsoft am neuen Steam Deck oder so ein Scheiß. Also du kannst 1000 Sachen bringen. Aber man sieht's ja auch, was wir gerade angesprochen haben mit Donkey Kong Country Returns. Ja, du brauchst nur eine Kleinigkeit droppen und das verbreitet sich im Internet. Gerade aktuell ist es wieder mit den neuen GeForce-Grafikkarten, weil da wieder 2-3 Stück am Stecker abgebrannt sind. Und wie sich rausstellt, ist es nicht nur der Stecker, sondern manchmal auch das Netzteil und nicht nur die Grafikkarte. Das muss man dann immer erst aufschlüsseln, aber die Leute sind sofort heiß drauf. Und ja, das wird auch am 1. April funktionieren. Mal gucken, wie das denn wird.
Oh ja, naja. Das kann man auch einfach direkt berichten. Switch 2, irgendwie ist es Switch 2 explodiert bei, und dann denkt man sich irgendwas aus. So.
Ja, oder was du ja auch machen kannst, so ein Fehlervideo bei der Switch 1 zum Release, ne? Kannst ja auch bringen, ja, erste Prototypen steigen nach 2 Tagen aus, Testerbericht, also es gibt tausende Sachen, die du da machen kannst. Und alles wird sich um diese Konsole drehen ab 1. April. Also das Datum ist nicht so schlau gewählt, sage ich mal.
Nein, vielleicht ist es genau deshalb, vielleicht ist es der schlauste Move, den man überhaupt hätte machen können. Überleg mal, wenn alle das machen, was meinst du, wie viel Aufmerksamkeit die Konsole bekommt? Und wie viel Aufmerksamkeit dann die Direct am 2. Weil wenn auf einmal alle diese April-Scherze machen, das Internet ist voll mit Fake-Meldungen, mit explodiert oder hier oder da, vielleicht ist es einfach der absolut schlauste Boss-Move, den sie hätten machen können.
Ja, das kann natürlich sein. Also irgendwie muss man auf die Idee kommen, das am 2. April zu bringen. Wenn ich jetzt hier in den Kalender gucke, ist ein Mittwoch. Ja. Also normalerweise ist ja immer Dienstag oder Donnerstag Zeit. Jetzt haben sie sich für eine extra Hardware-Release wahrscheinlich den Mittwoch ausgesucht. Ja, schon eine schwierige Sache. Also
Das ist dann am Ende der Knaller. Die Show hat Aufrufe ohne Ende.
Ja, definitiv. Also theoretisch, also als Content-Creator, egal wie sich Leute danach hassen, eigentlich muss das bringen.
Ich werde auch irgendwas bringen. Irgendwas Lustiges. Also es ist auch einfach zu witzig, es nicht zu tun.
Ja, und dann kannst du da am Ende Rick Astley ranhängen oder so, weißt du? Also dann so nach dem Prinzip Ding-Dong, ja, ich bin voll drauf reingefallen, ne? Ja. Muss halt ein paar gute Grafiken vorbereiten, dass das auch einigermaßen realistisch wirkt und dann ist das ein Selbstläufer. Naja, aber mal gucken. Die Podcast-Hörer wissen das jetzt natürlich schon. Ja, also die werden nicht mehr drauf reinfallen.
Doch, die werden trotzdem drauf reinfallen. Das ist ja das Witzige. Die haben es bis dahin vergessen. Und gerade wenn das Internet voll ist oder sonstiges. Und ich hab schon ein bisschen Blödsinn im Kopf, ja.
Es wird eine Katastrophe. Ja. Es wird eine Katastrophe. Aber eine lustige Katastrophe. Und die Leute, die sowas hassen, naja, dann ist halt so. Da muss man halt damit leben. Das gehört dazu. Naja, gut, Tim, ich glaube, wir haben alle Themen. Find gar keinen sauberen Übergang.
Aber ich habe ja gerade schon vernommen, wir müssen anscheinend noch mal ein bisschen was richtigstellen, oder was?
Ja, richtigstellen ist gut. es gab nämlich zu unserem letzten Thema NES versus Super NES diverse Meldungen.
Wie du jetzt extra Super NES sagst. Statt Super Nintendo.
Ja, ist toll. Ja, jedenfalls gibt es denn doch einige Rückmeldungen dazu, denn wir haben uns ja letzte, Roundup-Folge ein wenig über zwei verschiedene Ansichtsweisen unterhalten, wie man eine Konsole betrachten kann. Einmal von der technischen Weise und einmal von der emotionalen Seite. Sagen wir es einfach mal so.
Wie du schon anfängst.
Ja. Und die Leute hatten da eine ganze Menge Spaß mit, weil es gab eine ganze Menge Rückmeldungen auch dazu. Und das ist halt sehr, sehr spannend. Ich bin jetzt gerade hier ein bisschen am Vorbereiten, weil ich möchte natürlich auch, dass du denn die Kommentare wahrnimmst. Ja. Weil ich finde, es sind ein paar sehr interessante Sachen mit dabei, die zu der Folge aufgetaucht sind. Und ja, das war die Folge 370, also ist schon eine Weile her. Und ich sag's mal so, hier gibt's einen riesen Kommentar von Chili-Shan. Und der schreibt, ich finde, Nerdy hatte die besseren Argumente. Von mir jetzt nicht unbedingt die technische Seite. Alles, was aus Erinnerung heraus, ohne Recherche. Alles aus der Erinnerung heraus, ohne Recherche. Daraus könnte man ein richtig gutes Video machen, indem man sich mit den jeweiligen Konsolen und Handhelds genauer auseinandersetzt und recherchiert. Dabei könnte man untersuchen, wo sie innovativ waren, wo ja Nintendo die Idee gehabt haben könnte und ob die Konkurrenz schneller mit der Idee war. Das finde ich eigentlich schon mal einen ganz guten Videovorschlag, aber ich habe die Erfahrung damit gemacht, zieht meistens nicht so gut. Oft wird bei der Einführung einer neuen Nintendo-Konsole über innovative oder technische Fortschritte gesprochen, als ob Nintendo diese Erfindung selbst gemacht hätte. Dabei basieren solche Entwicklungen meist auf den technologischen Möglichkeiten ihrer Zeit. Nintendo hat selten selbst neue Technologien erfunden, sondern eher bestehende Technik übernommen, kombiniert und massentauglich gemacht. Das ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Die Switch 2 könnte sicher nur eine Weiterentwicklung sein, wie bei vielen früheren Nintendo-Konsolen auch. Der Sprung vom Game Boy zum Game Boy Color ist ein gutes Beispiel. Farben waren keine bahnbrechende Innovation von Nintendo. Schon der Sega Game Gear 1990 bot ein Farbdisplay, lange bevor der Game Boy Color 1998 erschien. Spielerisch änderte sich wenig. Beide Konsolen hatten dasselbe Steuerungsschema und das Spielgefühl blieb nahezu identisch. Es war eher eine logische Weiterentwicklung, um mit der Zeit zu gehen. Zu dieser Zeit war der Game Boy auch sehr erfolgreich. Ein weiteres Beispiel ist der Nintendo 3DS aus 2011. Er setzte auf die brillenfreien 3D-Darstellung, doch die 3D-Funktion wurde letztlich kaum genutzt. Das erinnert an frühere Experimente wie der Virtual Boy 95, der ebenfalls 3D bot, aber an technischen und ergonomischen Mängeln scheiterte. Der Unterschied? Beim 3DS war die Technik weiterentwickelt und massentauglicher und auch nicht unverzichtbar. Dann redet er noch ein bisschen weiter über den 3DS und dann schreibt er, der 3DS war in vieler Hinsicht eine Weiterentwicklung des DS. Der DS war eine sehr erfolgreiche Konsole und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr lang, das Kommentar. Ich werde es auch nochmal anhängen, denn das ist hier auf Patreon veröffentlicht worden. Und dann ging es natürlich weiter. Nintendo ist zweifellos innovativ, aber sie entwickeln sehr selten grundlegend neue Technologien. Stattdessen greifen sie auf bereits existierende Techniken zurück und kombinieren diese auf kreative Weise. Dann sagt er hier noch ein bisschen was mit der Wii. Bewegungssteuerung gab es schon in den 1980ern. Wii U, das Konzept des Controllers mit Touchscreen, erinnert stark an Tablets. NES Light Gun, Vorläufer gab es schon in Arcade-Systemen und so weiter. Schon beim SNES oder GameCube habe ich mir gewünscht, dass man Handheld-Systeme auf einem Fernseher spielen kann. Besonders bei Zelda Ocarina of Time 3D war das der Fall und da wollte er es halt auf dem Fernseher spielen. Die Switch hat diesen Traum schließlich realisiert. Wenn Nintendo mit der Switch 2 neue Funktionen wie Magnet- oder Maussteuerung einführt, bleibt abzuwarten, ob diese wirklich genutzt werden. Ähnlich wie 3D-Funktionen, die als Gimmicks ändern. Auch in Sachen Hardware wird Nintendo wahrscheinlich wieder auf vorhandene Technologie setzen. Einer der größeren Bildschirme, wie beim Sprung zum DSS, zum DSi XL wäre denkbar. Man erkennt das Muster. Nintendo baut auf bestehenden Erfolg auf, anstatt jedes Mal das neue Rad zu erfinden oder das Rad neu zu erfinden. Nintendo zeichnet sich durch kreative Nutzung der Kombination bestehender Technologien aus, statt durch komplette Neuerfindungen. Ihr Talent liegt darin, solche Technik massentauglich und unterhaltsam zu machen. Und so weiter und so fort. Für mich bedeutet das, solange kein anderer Hersteller neue Technologien auf den Markt bringt, kann Nintendo wenig Neues einführen. Momentan ist KI der heißeste Shit. Nintendo könnte diese Technik höchstens in Spielen integrieren, was möglicherweise ihre einzige echte Innovation der nächsten Jahre wäre. Sonst noch Virtual Reality. Oder meine Erinnerung ist falsch. Schön, super. Hat er komplett seinen Kommentar, den er hier ewig ausformuliert hat, nochmal mit dem letzten Satz komplett ab an Solum geführt. Aber Checkmate Springer schreibt zum Beispiel, witziges Gespräch, Techniker gegen Realist, gegen Romantiker, Nostalgiker. So sehr ich das SNES auch liebe, muss ich Patrick in ziemlich allen Punkten recht geben. Er hat die deutlich besseren Argumente, während Tipp da irgendwie in der Vergangenheit lebt, was auch irgendwie cute ist. Letztendlich sprechen beide jeweils gegen eine Wand. Muss da viel grinsen. Ja, das sind halt das sind halt einige Kommentare. Sashi schreibt da auch noch, also ich finde es auch gut, so wie sie aussieht, die Switch 2, und dass wir in einer Zeit sind, wo nicht alles neu sein kann, ist auch klar. Ja, Tim, was sagst du dazu?
Wozu jetzt genau? Da war viel.
Dass ich recht habe.
Ich finde, du hast zu 100% vollkommen Unrecht gehabt. Und ich finde es komplett schwachsinnig, was du beim letzten Mal gesagt hast, immer noch. Also immer noch zu sagen, dass der Super Nintendo genauso wenig eine neue Konsole ist zum NES wie die Switch 2 zur Switch, halte ich für absoluten Humbug und für eine ganz, ganz komische, verquere Betrachtung, was eine Konsole ausmacht und was Änderungen oder Innovationen zu der Konsole davor darstellen. Also im Endeffekt hat sich dadurch jetzt ja nichts groß verändert, sondern ich finde, du betrachtest da, also du machst halt irgendwie das Gerät nur innen drin auf und betrachtest quasi die Platinen und den Chip und lässt alles andere, was außerhalb der Konsole dasteht, komplett außen vor, als wenn du so einen Röntgenblick auf die Konsolen hast. Das heißt, du betrachtest die eine Hälfte und lässt die andere Hälfte, was eine Konsole ausmacht, komplett außen vor. Und das halte ich für falsch.
Also ich sag's mal so, das Grundprinzip, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ist ja immer noch das Gleiche. Es ist eine Konsole, da spielst du Spiele rein und spielst sie mit dem Controller. Vor allem zur Super Nintendo, Sega Mega Drive-Zeit, Sega Master System-Zeit und so weiter und so fort. Ich habe es natürlich von der technischen Seite betrachtet. Also das heißt, man hat die NES-CPU genommen, den Takt verdoppelt und dazu noch bessere Grafik.
Ja, okay, warte, Punkt. Das ist ja auch alles richtig. Du hattest ja auch mit allem recht, was die Technik angeht. Der Punkt ist, dass du nur die technische Seite betrachtest und nicht weitergegangen bist in der Betrachtung. Genau das ist ja das Problem, was wir haben. Du sagst immer, ich betrachte die technische Seite, Punkt. Mhm. Aber eben nichts zu dem. Und eine Konsole ist nicht nur die innere Technik. Und das ist eben genau der Punkt, wo wir aneinander geraten sind. Eine Konsole ist mehr als der Grafikchip, der da drin ist. Eine Konsole ist mehr als der Prozessor, der da drin ist. Und du hast dich nur auf diese Specs, du hast dich nur auf das Innere des Konsolenlebens beschränkt und du hattest ja mit allem von dem recht. Und Chan hat mit seinem kompletten Kommentar an sich ja auch recht, nur redet er im Endeffekt an uns vorbei. Also wenig von dem, was Chan gerade gesagt hat, ist ja irgendwie falsch gewesen, sondern er hat ja mit dem, was er da gesagt hat, recht, aber er widerspricht damit mir ja nicht.
Ja, also Scheuchchen geht ja hier auch nochmal auf einen Punkt ein, auf Steady bei uns. Der schreibt, dass wir ja die Nintendo Switch 1 mit der 2 verglichen haben. Und du ja gesagt hast, du bist von der Switch 2 enttäuscht, weil sie halt im Grunde genommen alles in besser macht. Zum jetzigen Zeitpunkt. Nintendo wird da sicherlich noch eine Überraschung rausholen, aber zum jetzigen Zeitpunkt dieser Aufnahme wissen wir nur, die Switch 2 ist eine erweiterte Version der Switch 1. Man kann auch die Joy-Con jetzt in alle Richtungen drehen. Was das soll, wird man ja noch sehen. Aber
ich war enttäuscht, weil es im Kern genau dieselbe Konsole ist. Also lassen wir mal das Maus-Feature außen vor, weil wir wissen noch nicht, was das Maus-Feature genau kann. Und vor allem wissen wir auch noch nicht, ob das Maus-Feature am Ende genutzt wird. Also das Maus-Feature könnte cool sein, wir wissen nur noch zu wenig darüber aktuell. Und natürlich kann es auch sein, dass wir demnächst sehen, dass die Docking-Station noch irgendwas kann. Wir gehen ja nur davon aus, was wir bisher gesehen haben. Und was wir bisher gesehen haben, war, dass die Switch genauso aussieht, genauso in der Hand liegt, die ist ein bisschen größer und hat ein bisschen bessere Grafik. Aber die Art, wie du die Konsole spielst, wie die Konsole aussieht, was du mit der Konsole machst, das Spielgefühl ist halt eins zu eins genau dasselbe. Und das ist eben der große Unterschied, den ich gesagt habe. Das ist genau dieselbe Konsole, die sich technisch ein kleines bisschen weiterentwickelt hat, aber ansonsten ist es genau dasselbe. Und das war der Super Nintendo zum NES eben nicht. Technisch, die Platinen da drin, habe ich keine Ahnung von, hast du bestimmt recht. Mhm. Aber alles drumherum, das Layout der Konsole, das Aussehen der Konsole, der Controller mit zusätzlichen Tasten, 2 Knöpfe mehr, Schultertasten dazu, wie der Controller in der Hand liegt, wie der Controller aussieht. 8-Bit zu 16-Bit, ein komplett anderes Spielerlebnis. Es ist in fast eigentlich allen Punkten eine komplett andere Konsole. Der einzige Punkt ist vielleicht die innere Technik. Aber das ist nicht alles, was eine Konsole ausmacht. Und deshalb ist meiner Meinung nach zu sagen, Super Nintendo ist genauso wenig neu zum NES wie Switch 2 zu Switch. Ist für mich absoluter Schwachsinn.
Ja, also ich sag's
der
mal so.
Der einzige Punkt ist deine innere Technik, die Platinen da drinne. Aber mehr hast du nicht.
Ja, aber der Controller ist natürlich ein anderes Spielgefühl. Da gebe ich dir ja auch absolut recht. Ich meinte, dieses kantige Ding vom NES, das kann ich keine 15 Minuten mehr in der Hand halten.
Das, ja, ist, das ist doch ein Teil der Konsole.
Natürlich anders, ne? Aber
die Art, wie du spielst, ist doch ein ist wesentlicher ja Teil der Konsole. Ob du einen Controller in der Hand hast oder du hast zwei Joy-Con oder eine Re-Remote, wo sich alle drüber aufregen, oder du hast ein Touchscreen. Das ist doch ein essentieller Teil der Konsole.
Das ist korrekt. Ja, absolut. Aber ein Touchscreen hattest du, also du hattest ja damals ein System Deck. Natürlich sah das Super Nintendo viel moderner aus als das NES. Der NES war ein grauer Kasten. Ne? Aber das ist im Grunde genommen das Plastikgehäuse, was schicker aussieht, was ein anderes Feeling dir vielleicht vermittelt.
Ja.
Aber das kann ja mit der Nintendo Switch 2 genauso passieren. Wenn du das in der Hand hast, du merkst, okay, die Haptik ist besser. Ich sage mal nur, von der Nintendo Switch 1, V1 bzw. V2 auf die OLED-Variante. Und das ist schon ein komplett anderes Gefühl.
Nein,
und
das
ich
ist
glaube,
doch genau dasselbe.
Nee, überhaupt nicht.
Der Bildschirm also, ist größer, mehr ist da doch nicht.
Sie
liegt
die
genauso in der Hand,
höher.
Sie hat genau dieselbe Form und sie sieht genauso aus. Der Bildschirm sieht
finde,
schöner aus.
Sie liegt überhaupt nicht in der Hand, genauso in der Hand. Sie ist ein bisschen schwerer, sie wurde mit hochwertigeren Materialien gemacht. Und ich finde, das macht schon ein anderes Gefühl aus. Und genau das hat das Super Nintendo damals auch vermittelt. Alles war hochwertiger, keine Frage. Grafik war schöner, Performance war schöner, Controller war viel besser.
Es ist
keine
ein komplett
Frage,
anderes Gehäuse, eine komplett andere Farbgebung, ein komplett anderes Design, ein komplett anderes Layout, ein komplett anderer Controller, eine komplett andere 8 zu 16 Bit. Ich verstehe wieder noch nach wie vor nicht, auf welcher Basis du da argumentierst.
Ich argumentiere
ich verstehe nicht, also ich verstehe nicht, wie du einfach sagen kannst, dass sich da kaum was verändert. Blicken wir auf dieselbe Konsole. Redest du gerade von einem nicht erschienenen NES 2, von dem ich nichts weiß? Von einem Famicom, der nur in Japan rausgekommen ist. Ansonsten verstehe ich einfach literally nicht, auf welcher Basis du gerade sagst, dass es sich kaum unterscheidet.
Das Ding ist doch einfach, der Unterschied zwischen NES und einem SNES ist nicht der gleiche wie der Unterschied zwischen einem GameCube und einer Wii, die ein komplett anderes Spiel, also da war der Unterschied doch nochmal wesentlich größer. Du hattest ein also dieses Steuerungskonzept wurde komplett überarbeitet. Du hattest, also ich rede noch nicht mal von der Konsole an sich, weil das ist ja technisch noch näher dran am GameCube.
Das ist noch näher dran, ja, das stimmt.
Ne, du hattest halt, Nintendo hat ja die Konsole nicht umsonst Revolution genannt. Und das war sie ja auch. Du hast Leute rangeholt, die vorher noch gar keinen Kontakt hatten mit Konsolen. Du hast ein komplett, da haben Leute sich hingesetzt und haben gesagt, wir verlassen jetzt die ganz klassischen Pfade, die wir jahrelang hatten mit einer Konsole. Und das ist nun mal NES, SNES, N64, abseits von 3D natürlich, GameCube. Und dann hat man gesagt, okay, wir müssen irgendwas anders machen, was alle anderen Konsolen noch nicht gemacht haben oder noch nie gemacht haben. Und dann hat man die Wii rausgeholt. Und das ist ein Riesenunterschied. Dann kam
ja, gebe ich dir recht. Aber das ändert ja nichts an dem Unterschied der anderen Konsolen. Dass es jetzt andere Konsolen gibt, die einen größeren Unterschied haben oder einen geringeren Unterschied, ändert ja nichts an der Grundsituation. Also das ist ja ein anderes Thema. Das ist ja ein Strohmann-Argument.
Na, das weiß ich jetzt nicht. Also wenn wir jetzt mal die Generationen miteinander vergleichen, dann würde ich auch sagen, GameCube und Wii hat ja innerlich fast identische Hardware, bis auf den Grafikchip. So, und das hatten wir auch schon bei den Vorgenerationen. Aber das Prinzip ist komplett anderes. Und damit hast du Leute.
Aber das Verhältnis von anderen ändert doch jetzt nichts an dem Punkt, wo wir diskutieren. Würdest du sagen, du bist größer als Coco?
Weiß
ja, aber
nicht.
Shaquille O'Neal ist ja noch viel größer im Verhältnis zu dir, als du im Verhältnis zu Coco.
Aber du willst,
also bist du ja nicht größer als Coco.
Du willst mir jetzt ernsthaft erzählen, dass sie wie nicht wirklich eine Revolution war in Sachen.
Das habe ich nicht gesagt. Aber du machst einen anderen Punkt auf. Ich habe nicht gesagt, dass die Wii keine absolut krasse Revolution war, genauso wie die Switch, genauso wie der DS, sondern dass es nichts damit zu tun hat, inwiefern sich der Super Nintendo zum NES unterscheidet.
Ja, also es ist halt nun mal einfach eine technische Weiterentwicklung, die logisch war zu der Zeit. Und ja, das Super Nintendo war revolutionär. Absolut. Und da bin ich auch vollkommen bei dir. Und es ist eine der besten Konsolen aller Zeiten, weil auch die besten Spiele aller Zeiten teilweise darauf erschienen sind. Aber rein von den Konsolen ist es halt ein Unterschied, ob ich eine Wii und ein GameCube habe oder ein NES oder ein Super Nintendo. Der Unterschied ist natürlich grafisch, soundtechnisch zu sehen. Absolut. Und auch die Spiele lassen sich besser spielen als auf einem NES. NES-Spiele kann ich nicht mehr sehen, Super Nintendo-Spiele schon. Aber es ist eine logische Weiterentwicklung. Und bei der Wii hat man einen komplett neuen Ansatz gemacht. Und das muss man erstmal schaffen. Das hat PlayStation nicht geschafft, das hat Xbox nicht geschafft, das hat Sega nicht geschafft, das hat Nintendo mit der Wii geschafft.
Also wenn ihr immer wieder mit dem Argument kommt, dass es ein Ding seiner Zeit ist, dann könnte ich genauso gut das Gegenargument aufmachen, dass zu der Zeit der riesige Schritt von der Wii gar nicht möglich gewesen wäre. Dass Nintendo vielleicht sogar das Beste, was man damals technisch aus der Konsole rausholen hätte können, eben das Beste rausgeholt hat. Also wenn ihr jetzt sagt, ja, aber man muss doch auch die Zeit betrachten, dann muss man die Zeit andersrum aber genauso betrachten. Unter welchen Möglichkeiten haben sie denn gearbeitet? Also was für Möglichkeiten standen ihnen denn technisch? War vielleicht, das ist jetzt nur eine These, der Super Nintendo das Beste, was man damals aus einer Konsole der Zeit überhaupt hätte rausholen können? Weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde es trotzdem nach wie vor echt beeindruckend, dass wenn ich mir die Konsolen anschaue, wie die Spiele aussehen. By the way, wenn du mir übrigens sagst, ne, dass der Super Nintendo technisch eigentlich genau dasselbe Gerät ist, finde ich es eigentlich tatsächlich umso beeindruckender, was sie da rausgeholt haben, dass sie 16-Bit in dieser wunderschönen Qualität da rausgeholt haben und eben diesen immensen Unterschied zum NES gemacht haben. Also wenn das Gerät technisch das gleiche war, finde ich es tatsächlich nochmal umso beeindruckender, was sie da gemacht haben. Und die Leistung und die Revolution dahinter tatsächlich nochmal umso beeindruckender, gerade wenn es dieselbe Technik war.
Das habe ich auch nie bezweifelt.
Aber du sagst halt die ganze Zeit, es ist kaum eine andere Konsole.
Ja, weil es auf den selben
weil da irgendwelche Platinen drinnen sind. Und das ist alles, was eine Konsole ausmacht. Und da drehen wir uns die ganze Zeit im Kreis. Du hast jetzt so viel gesagt, du hast so viel dem Super Nintendo zugeschrieben, dass sie komplett anders aussieht, dass sie einen anderen Controller hat, dass sie ganz andere 16-Bit, dass es eine fantastische Konsole ist, die in allen Punkten einfach den NES komplett in den Schatten stellt, neue Buttons dazu macht, was man ja auch erstmal auf die Spiele münzen muss. Es ist nicht so einfach so, dass man sagen kann, wir haben den Controller logisch weiterentwickelt, wir haben jetzt hier die Schultertasten und zwei Tasten dazu. Nein, alle Spiele wurden darauf aus. Man hat sich eine neue Art ausgedacht, diese Tasten überhaupt zu benutzen. Das ist auch eine Art von Revolution. All das hast du dem Super Nintendo zugeschrieben und all das negierst du, einfach nur, weil du sagst, da ist dieselbe Platine drin. Als wenn das alles ist, was eine Konsole ausmacht. Als wenn das alles ist, was den Unterschied einer Konsole zu der anderen darstellt. Weil dann ist für dich, wenn wir das Argument drehen, dann sag ich jetzt, die Wii ist dieselbe Konsole wie der GameCube.
Rein technisch gesehen schon, das Steuerungskonzept.
Ja, und das ist ja alles, was zählt. Also der Unterschied von der Wii zum GameCube ist ja kaum da. Das ist dieselbe Konsole.
Aber
da ist doch kein Fortschritt gewesen.
Aber der Unterschied ist dir doch auch klar. Man hat den Controller und die Hardware vom Super Nintendo weiterentwickelt im Vergleich zum NES. Das Prinzip ist immer noch das gleiche. Du hast einen Controller, mit dem du die Spiele spielst, an einer schickeren und besseren Konsole. Und bei der Wii hat man jetzt den Umbruch gemacht und hat gesagt, wir müssen jetzt hier mal was anderes machen. Das sollte doch auch wirklich
offensichtlich sein. Ja, aber ist doch egal. Ist doch egal. Ist doch dieselbe Technik. Das ist dieselbe, da ist nichts stattgefunden, da gab es keine Revolution. Das ist doch dieselbe Technik da drin.
Das mag sein, ja.
Dann ist doch egal. Controller ist egal, Grafik ist egal, Innovation ist egal, das ist dieselbe Technik drin, selbe Konsole. Jetzt mache ich dein Argument vom NES zum Super Nintendo, münze ich jetzt auf GameCube und Wii. Selbe Konsole, kein Unterschied.
Ja, richtig, genau.
Okay, also die Wii ist dieselbe Konsole wie der GameCube.
Die Hardware-Basis ist im Grunde genommen aufgebrezelter GameCube. Das ist korrekt, ja.
Okay, und das ist ja auch alles, was zählt. Weil das ist das Einzige, was du beim NES und beim Super Nintendo ja zulässt als Argument.
Ja,
also,
genau.
Also du widersprichst dir halt, weißt du? Beim NES und beim GameCube sagst du, Technik ist ja alles, was zählt, das ist dieselbe Konsole. Und du sprichst mir all die anderen Argumente ab, die du aber bei Wii und GameCube selber aufmachst. Also was ist es jetzt?
Naja, ich habe es ja nur relativiert letztes Mal. Ich habe dir gesagt, das Super Nintendo ist ein verbessertes NES. Und dann bist du an die Decke gegangen, weil du gesagt hast, das ist ja 8:16-Bit. Ja, aber genau das ist es ja gerade. Und es ist ja noch nicht
mal komplett. Nicht nur. Ich habe auch tausend andere Punkte aufgemacht.
Ja, doch, hast du aber gesagt. Du hast gesagt, es ist doch 16-Bit. Und ich denke so,
Unter anderem, du tust jetzt ja, so, als wenn ich mich nur auf 16 und 8-Bit gestürzt hätte. Außerdem dürfen wir mal bitte nicht vergessen, dass ursprünglich die Diskussion angefangen hat, weil du gesagt hast, dass der Unterschied von Super Nintendo zu NES genauso lächerlich ist wie Switch 2 zu Switch. Das war der Urgang, das war der ursprüngliche Ausgang der Situation. Das
wird ungefähr derselbe Sprung sein in der Grafik. Nur, dass wir heutzutage halt 3D haben, wir werden auf der Switch 2 viel bessere Spiele sehen. Und genau das habe ich mit dem NES und dem Super Nintendo verglichen.
Also nicht mal da stimme ich dir zu.
Wir werden Spiele sehen, die halten wir nicht für möglich auf so einer mobilen Konsole, wegen der technischen Weiterentwicklung. Und das ist genau der Punkt, den ich da angesprochen habe, weil das ist genau derselbe Sprung. Okay, von den Controllern, okay, die Joy-Con sind größer, aber auch die bekommen ein neues Feature mit den Maussensoren.
Ja, könnte gut, wissen theoretisch wir ja noch auch ein
mehrtastender Super Nintendo-Controller sein, in diesem Fall. Ob es genutzt wird, weiß ich nicht. Dass das Super Nintendo damals das logisch erweitert hat und dass die Leute mehr Knöpfe haben wollten, weil zwei Tasten einfach nur mal zu wenig waren, das ist genau das Richtige gewesen, was sie gemacht haben.
Ja, aber trotzdem aber haben sie es
gemacht.
Aber
wenn wir jetzt das vergleichen, wir werden Spiele auf der Switch 2 sehen, da werden wir in ein paar Jahren noch darüber staunen, was sie aus dieser Konsole rausholen. Und genauso war es beim Super Nintendo. Super Mario World sah zum Beispiel geil aus, aber wenn du das mit späteren Spielen vergleichst, die auf dem Super Nintendo raufkamen, wie bei jeder Konsolengeneration, wie wir es ja bei der PlayStation 5 festgestellt haben jetzt, nach 4,5 Jahren allerdings erst, wir werden da Dinger drauf sehen, das wird dieser Sprung sein, NES Super Nintendo. Und genau den meine ich.
Auf der Switch 2? Also, ich gebe noch nicht mal. Pass auf, jetzt mache ich einen richtigen Hot Take aus. 8 zu 16-Bit war eine komplett neue Ära. Genau wie 3D zu 16-Bit.
Mhm.
Den Unterschied, also diesen technischen Megasprung, gebe ich ja noch nicht mal von PlayStation 3 zu 5.
Doch.
Weil es dieselbe Art von Grafik ist, weil es dieselbe Art ist, Spiele darzustellen. Und das Einzige, was sich im Laufe der ganzen Zeit verändert hat, ist eine höhere Auflösung, ein paar mehr Schattenperlen. Es sieht deutlich schöner aus, aber es ist keine Revolution. Es ist bisher noch kein neuer Sprung irgendwie stattgefunden. Es ist eine logische Weiterentwicklung des Ganzen, aber es ist nichts Neues gewesen.
Alter, Tim, guck dir mal eins der bestaussehendsten Spiele an. Guck dir die wirklich nochmal an. Guck dir ein Last of Us an, guck dir ein Uncharted 3 an und vergleiche das mit Uncharted 4 und Last of Us Part 2,
ja, sieht
was
schöner
in
aus,
einer
aber ist
Generation
anderes.
Gemacht haben.
Oh, sieht doch. Schöner aus, deutlich schöner aus, viel schöner.
Ja,
viel
genau.
Schönere Gesichter, viel mehr Detail, aber es ist nichts anderes.
Und
es ist kein Sprung gewesen.
Und genau, doch, es ist ein Riesensprung.
Es ist Evolution, keine Revolution, richtig, genau wie Mario das sagt. 8-Bit zu 16-Bit war eine komplette Revolution. Und PlayStation 3 zu 5 ist eine Evolution, eine Weiterentwicklung des Ganzen, eine Fortentwicklung, aber keine Revolution. Nichts Neues.
Ja, eine Revolution war 2D zu 3D.
Auch, ja.
Das ist eine Revolution, weil wir
auch
auf einmal eine dritte Dimension hatten. Evolution der Grafik, schönere Grafik gibt es schon immer. Und genau das und diesen Unterschied werden wir jetzt wieder von Switch 1. Ich bin schon gespannt, wenn die zum Ende der Ära, und darauf hoffe ich, nochmal ein Zelda im Stile von Open World raushauen und wir das dann vergleichen, da werden uns wahrscheinlich, also wenn es sich Nintendo Mio gibt, dann werden uns wahrscheinlich die Augen rausfallen. Und 8 zu 16-Bit, ja, sah tausendmal besser aus, aber genau das erleben wir auch gerade in der 3D-Revolution. Ich habe auch vor kurzem nochmal gestaunt, wo ich mir Uncharted 3 angeguckt habe, weil ich das nochmal komplett anders in Erinnerung hatte und dachte so, ach du Scheiße. Alleine schon der Sprung von Uncharted 3 auf 4 sind Welten. Und genau das ist der Punkt, den wir auch auf einer Konsole hatten, von 8 zu 16-Bit. Aber Revolution ist 3D. Und diesen Punkt werden wir nie wieder erreichen.
Oh, das weiß ich.
Außer,
aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Das weiß ich nicht. Ich glaube, da sind wir auch vielleicht einfach noch zu. Es gibt viele Dinge, die wir uns jetzt vielleicht noch nicht vorstellen können. Zu sagen, dass das nie wieder passieren geht, finde ich falsch. Aber, warte mal, also wir haben uns jetzt aber auch viel im Kreis gedreht. Der Punkt jetzt gerade ist mir noch nicht mal besonders wichtig. Ich wollte halt nur einen kleinen Hot-Take rausholen. Ob jetzt PlayStation 3 zu 5, da wollte ich nur kurz sticheln. Aber, wir haben uns ja an dem ursprünglichen Punkt, haben uns ja auch bisher einfach null geeinigt, ne?
Wir betrachten es einfach aus unterschiedlichen Welten.
Nee, du betrachtest es bei dem einen Punkt aus der einen Sicht und bei dem anderen aus der anderen. Und das ist ja das, wo ich dich vorhin meiner Meinung nach halt vorgeführt habe, weil du dich bei dem einen auf den Punkt gestürzt hast und bei dem anderen hast du auf einmal dieselben Argumente, die ich gemacht habe, aufgemacht und mir die anderen wiederum nicht zugestanden. Deshalb, ich bin der Meinung, du bist da einfach sehr inkonsistent in deiner Argumentation und nimmst dir eben die Punkte, die dir jeweils an den Geräten zu deiner Thematik passen.
Dann würde ich jetzt noch mal einen abschließenden Take machen. Evolution ist was, wenn man was Bestehendes erweitert, wie einen NES-Controller zu einem Super-NES-Controller, wie 8-Bit-Grafik zu 16-Bit-Grafik, wie, keine Ahnung, PlayStation 4 zu PlayStation 5. Oder wir haben eine Revolution, wo man komplett noch mal was anderes macht, wie 3D, also 2D zu 3D. Oder aber am Ende, es kann ja auch eine Revolution sein im kleinen Maßstab, wie zum Beispiel 3D-Brillen oder so, die nicht angenommen wurden. Oder aber wir haben eine komplett andere Weise, Konsolen zu erleben, wie zum Beispiel bei einer Wii. Das ist für mich Revolution. Und Evolution ist eine Erweiterung von bestehenden Sachen in Sachen Grafik, Sound, Controller-Eingaben und so weiter und so fort.
Okay.
Oder aber wir haben eine Revolution, die Leute ranholt, die wir bis jetzt noch nicht in diesem Fall hatten.
Okay. Ja, gut, ist dein Take, der definiert. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich fand 8-Bit, 16-Bit eine Revolution. Ich fand selbst 8-Bit zu Atari und sowas eine Revolution. 3D fand ich auch eine Revolution. Und ich finde zum Beispiel PlayStation 4 auf 5 fand ich keine Revolution, war eine Evolution. 3 auf 4, naja, war auch nicht wirklich. Und ja, bei dem Spielerischen gebe ich dir recht, aber das schließt halt das eine das andere nicht aus. Ich fand, dass da Nintendo sehr wenig zugesprochen wird und da möchte ich halt auch Chan in sehr vielen Punkten sehr widersprechen, dass zu sagen, dass eine Firma die einzige ist, die irgendwie neue Technik entwickelt, das ist doch völlig logisch, dass die Welt neue Technik entwickelt. Aber die Leistung ist eben, dass Nintendo das, wie er es selber ja auch gesagt hat, immer wieder auf Konsolen, auf massentaugliche Konsolen, auf Spiele entwickelt hat, die perfekt auf diese Features und auf diese Controller und die neue Technik gemünzt ist und daraus einfach ein Universum geschaffen hat der Konsole oder ein Konsolenversum, wo eigentlich perfekt alles ineinander greift. Und genau das ist eben die Revolution. Es ist, du kannst ein 3D-Chip entwickeln und sagen, hey, ich habe hier irgendwas, was kann 3D. Aber was ist die größere Leistung? Dass man einfach viele, viele kleine Dinge entwickelt oder dass man es schafft, das alles perfekt in Einklang zu bringen, in eine massentaugliche, wunderschöne Konsole, mit der die Leute spielen können und wo alles ineinander greift. Ist das die Leistung oder ist das andere die Leistung? Oder sind vielleicht beides tolle Leistungen?
Ja, eben. Das macht auch keiner, also das Evolution schlechter als die Revolution. Leistung
Nintendo ist eben gewesen, alle diese Dinge dann eben in diese neue revolutionäre Konsole zu packen, die wir öfter gesehen haben, ne? DS, dann eben das 3D, die Wii U.
Ja, zum Beispiel zwei Bildschirme.
Ja,
zwei oder Bildschirme,
das mit dem Tablet. War auch geil umgesetzt.
Sind theoretisch eine Idee einer Evolution eines Bildschirms. Eine Revolution. Also keiner wusste beim DS zum Beispiel, was am Anfang anzufangen, das sind zwei Bildschirme, völlig bescheuert.
Ja,
und irgendwann konnten wir gar nicht mehr davon wegdenken. Gerade die guten Spielekonzepte, die da umgesetzt wurden. Ist es jetzt eine Revolution? Vom Prinzip her ist es ein zweiter Bildschirm. Ne? Also
ja, aber
hier
das dann so umzusetzen in eine Konsole und mit den Spielen zu verbinden, das ist eben dann doch die geile Leistung gewesen.
Ja, und das ist das Gefühl, was sicherlich revolutionär ist. Die reine Leistung, die man sich da ausgedacht hat, ist in dem Fall eher noch in der evolutionären Seite, weil es einfach mehr vom Gleichen ist, was man aber noch mal besser oder anders benutzen kann. Aber dann gibt es ja wieder die revolutionäre Seite, wo du sagst, okay, so wie sie die beiden Bildschirme umsetzen, ergibt ein revolutionäres neues Spielgefühl. Also darauf könnte ich mich einigen. Die Konsole an sich, der Nintendo DS, ist die Evolution und die Revolution ist das Spielgefühl. Wenn du das natürlich auch aus nostalgischer Sicht auf den Super Nintendo münzen kannst, für dich in einer revolutionären Art und Weise, dann ist es korrekt. Meine Seite, meine Betrachtung war die technische Seite und das ist eine Evolution von dem, was wir hatten, nur im Besser. Und daraus muss man dann ein revolutionäres Gefühl machen. So, aber ich glaube, dir vor deiner Tür friert sich gerade jemand den Arsch ab.
Da muss er durch, er wusste, dass wir im Podcast sind. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal kurz anmerken. Wir haben uns hier jetzt da viel gekabbelt. Ich saß hier die ganze Zeit mit einem Lächeln, mit einem Grinsen. Nerdy und ich, wir sind befreundet. An dem, was jetzt gerade in der letzten halben Stunde passiert ist, hatten wir beide Spaß. Ja? Ja. Das hat einfach Spaß gemacht gerade. Ja? Nicht, dass da irgendjemand jetzt einen falschen Eindruck bekommt. Das war einfach witzig, es hat Spaß gemacht, darüber diskutieren. Und es macht auch Spaß, im Podcast dann mal ein bisschen schärfer zu werden oder mal irgendwie ein paar schärfere Worte zu bringen. Also das hat einfach Spaß gemacht. Marcello haben uns auch schon öfter angekabbelt. Kennt ihr noch die allerersten Folgen? Da habe ich Marcel kurz gehasst, weil er mich so rangenommen hat. Und dann,
das ist egal. Das muss ich schneiden übrigens.
Ja.
Das muss ich schneiden, Leute. Das wird ein Part des Nerd-Podcast-Universums sein, den ihr nie zu hören bekommt. So, damit lasse ich euch jetzt auch raus aus diesem Podcast. Aber wir müssen uns natürlich trotzdem noch kurz bedanken. Die eine Minute muss er sich noch nehmen. Denn wir bedanken uns ja am Ende immer an die Leute, die uns hier supporten, ab 10 Euro, stellvertretend für alle Supporter. Und ja, unser Support ist wieder gestiegen. Wir sind tatsächlich bei Patreon um 20 Euro gestiegen und bei Steady um 15 Euro. Also das heißt, es ist wieder ein bisschen mehr reingekommen. Es sind wieder ein paar Premium-Supporter dazugekommen, die sich auch gerne unsere Premium-Formate anhören. Und nochmal ein kleiner Hinweis an alle, die bei Steady und Patreon unterwegs sind. Da ist gerade ein Link zu einer Umfrage live. Wir versuchen gerade rauszufinden, welche Formate hört ihr vor allem im Premium-Format am meisten, weil wir haben ja schon angekündigt, wir müssen ein bisschen was ändern bei nerdpodcast.de. Unbedingt abstimmen. Ganz wichtig, guckt da gerne auf Steady und Patreon vorbei. Und da mache ich, Tim, fang doch mal an.
Ich fange doch einfach mal an. Wir bedanken uns da stellvertretend bei Robin306, Mike Hogenkamp, David Mechler, Christian Chicho, Serjogael, Michael Bormann, Nightbird, Miam, 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 JD1988, Ape Fiction, Sashi1987, Quelek, Punkt, Patrick Kaiser, Rocco Extreme, Kanu, Dragon Rider Loki, Pascal Marius Wagner und wieder mit dabei, willkommen zurück, der liebe BJK. Bei 15 Euro haben wir da am Start den Janis Just, Weintraubenmännchen Pitchen und mit 25 das große Paket geschnürt, der Axel Swiss, und du mach doch mal den Rest. Da war ich durch. Mensch.
Ja, Mensch. Ja, die Liste kann gerne noch länger bleiben.
Ja, stimmt. Geil wäre, wenn ich jetzt nochmal übergeben hätte können.
Genau. Übergeben tue ich mich hier gar nicht, weil es war wieder sehr unterhaltsam. Und ich entlasse Tim jetzt in seinen Stream wieder. Aber vergiss bitte nicht, mir die Wave-Datei zu schicken.
Nee,
denn
ich muss nur schnell
als Premium-User bekommt ihr die Aufnahme direkt am Tag des Releases. Ansonsten alle anderen am Sonntag. Wir wünschen einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Patrick, ich muss tatsächlich ganz schnell runter. Joe bellt gerade draußen. Und ich schicke dir die Datei jetzt hier gleich, wenn Mirko da ist.
Ja,
und bis gleich, bis später. So, und ihr alle im Chat, ich bin gleich wieder da.